Moin Moin aus Hamburg zur 5. Episode des Podcasts von Power and Pace, von euren Trainingsplänen in der Zeitschrift Triathlon. Hier sind Björn Geßmann. Hallo Björn.
Moin Frank, grüß dich.
Und meine Wenigkeit Frank Wechsel. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten, denn Björn hat eine ganze Menge zu erzählen. Wir reden über das Triathlon-Training im Februar, über die Trainingspläne, die jetzt gerade mit der Triathlon-Ausgabe 177 entstanden sind, über das eine oder andere Trainingslager, was vielleicht bei euch ansteht und schauen mal ein bisschen voraus, was jetzt auf euch wartet in den nächsten Wochen.
Ja, ich habe natürlich, starte heute mit voller Motivation, nachdem nach unserem letzten Podcast völlig berechtigt der ein oder andere Einwand kam, dass wir am Anfang groß angekündigt haben, dass wir vor allen Dingen auch inhaltlich werden zum Training und offen gesprochen und wie gesagt, deswegen waren die Einwände auch völlig korrekt, haben wir uns da sehr viel der Organisation gewidmet, weil das wirklich auch so eine Sache war, die dann echt viel Zeit eingenommen hat, ne? Also nochmal genau zu erklären, wie war das eigentlich mit dem Baukastensystem? Wir haben da nochmal ein Video nachgelegt und das gezeigt und da haben wir einfach selber festgestellt, dass das, glaube ich, von der Überlegung her ganz gut geklappt hat. Jetzt auch mit dem Weihnachtsspecial, was wir hatten, oder jetzt auch die Trainingslager-Special, die ja schon online sind, aber wir mussten es auch nochmal einmal erklären und da war natürlich völlig zu Recht der Einwand inhaltlich, war das jetzt irgendwie ein bisschen dünn?
Aber es beruht ja auf Fragen, ja, also organisatorische Fragen bekommen wir ja jetzt etwas weniger, kann man glaube ich sagen, gefühlt, weil die Leute jetzt so langsam drin sind in der Systematik, alles verstanden haben und mit dem System arbeiten, ob nun mit dem System, dass sie die Printpläne abtrainieren oder eben auch online über Training Peaks die Digitalpläne kaufen. Ja. Wir sehen, werden jeden Monat mehr Leute, die auch digital dann mittrainieren.
Trotzdem hat der Sportwissenschaftler in mir natürlich gedacht, dass die Kritik, die kann ich so nicht stehen lassen.
Ja, genau.
Da muss ich auf jeden Fall dran ansetzen und das wollen wir natürlich heute auf jeden Fall machen. Ich habe eine Besonderheit, wir begrüßen natürlich auch alle Leute. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch der eine oder andere noch dazugekommen ist, jetzt gerade in der Facebook-Gruppe und Co., der im November, Dezember noch nicht dabei war, aber jetzt halt so ins Training startet. Da vielleicht nochmal so als Hinweis, wir haben relativ viele Infos hier im Podcast. Es gibt die Landingpage unter tri-mark.de/Trainingsplan, da stehen viele Infos. Gerne aber ansonsten auch ruhig die Community nochmal nutzen. Also wenn man sich irgendwo an anderer Stelle schlau gemacht hat, einfach die Frage nochmal reinschreiben. Und da wollen wir natürlich keinen auf dem Weg verlieren. Ich hatte jetzt auch gestern, glaube ich, gab es einen Kommentar, dass jemand jetzt startet. Der hatte das alte Heft dann schon, also die IT, als wir angefangen haben, 175, glaube ich, oder sowas, dann damit begonnen. Also finde ich natürlich auch total hervorragend zu sehen, dass es jetzt Ende Januar noch Leute gibt, die auf den Zug aufspringen. Und ist natürlich auch durchaus korrekt, dann nicht unbedingt den Plan jetzt gerade von Februar zu nehmen, weil das sind unsere Fortgeschritteneren, die bis dato dabei sind. Die haben schon 3 Monate Training irgendwo hinter sich, sondern dann gerne einfach nochmal von vorne zu starten. Also total gut. Für alle die schon von Anfang an dabei sind, wir haben heute den 23.01., es ist Donnerstag. Es muss also so sein, dass gerade extrem viele Leute diesen Podcast lauschen, weil alle Langeweile haben. Es ist nämlich übermäßige Ruhewoche und war jetzt auch tatsächlich so eine Sache, um das vielleicht auch inhaltlich nochmal zu erklären, es möge sich keiner wundern, die Ruhewoche war wirklich so, glaube ich, die ruhigste Ruhewoche, die wir bis jetzt so gehabt haben. Was einfach daran lag, dass wir eine immense Anzahl an Leuten hatten, die dieses Weihnachtsspecial gemacht haben und sich diese 2 Wochen gegönnt haben zwischen den oder über die Feiertage, um die Trainingszeit zu nutzen. Und für mich war es oder mir war es total wichtig, dadurch, dass man natürlich auch jetzt nicht auf jeden individuell eingehen kann bei mittlerweile ja über tausenden Leuten, die da dran teilnehmen, war es mir total wichtig, dass wir alle so jetzt in dieser Woche nochmal an so einem kleinen Punkt sind, wo wir das ganze Training, ich sag mal vorsichtig, mehr oder weniger resetten, jedem wirklich eine sehr ruhige Woche gönnen, dass er sich wirklich nochmal ausruhen kann, egal ob mit oder ohne Weihnachtsspecial. Vor allen Dingen auch in Vorbereitung auf das, was jetzt dann mit dem Februartraining kommt, was am Montag startet, weil da auf jeden Fall, so wie ihr vielleicht alle auch gesehen habt, so der Schwerpunkt etwas vermehrt auf dem Laufen liegt, als er das vielleicht in den letzten Wochen so war oder so lag. Der Hintergrund ist wie folgt. Also wir haben jetzt 23.01. Wie gesagt, nächste Woche geht das Training los für den Februarplan. Man muss ja immer noch dazu sagen, wir haben gerade Februar. Also es ist jetzt noch nichts weggelaufen. Wer bisher das Training annähernd gut durchgezogen hat, glaube ich, kann von sich behaupten, schon wirklich eine sehr, sehr gute Basis zu haben, auch schon durchaus in allen Teildisziplinen schon ein gutes Programm abgerissen zu haben in den letzten Monaten. Jetzt ist aber auch Februar, wir können jetzt also noch nicht hingehen und sagen, wir bauen jetzt mal fürs Wochenende die großen 4-5-stündigen Radeinheiten oder sowas ein, sondern denken da natürlich auf jeden Fall an die Leute, die ja ganz normal hier in heimischen Gefilden logischerweise unterwegs sind, was ja sehr, also wahrscheinlich fast alle sein werden, und wollen da also noch nicht jetzt gerade über die Umfangsschiene kommen. Sollte jemand die Möglichkeit haben, am Wochenende vielleicht auch mal eine Stunde länger Rad zu fahren und so, soll er sich frei fühlen. Also total okay, gar kein Problem. Aber wir hatten von Anfang an ja auch ein Stück weit den Anspruch, dass wir gesagt haben, ich sag mal gerade jetzt so von den Kategorien der Rookies, der Allrounder, wir wollen von denen jetzt nicht unbedingt abverlangen, dass die sich am Wochenende da irgendwie 3 Stunden auf die Rolle setzen. So, der Qualifier, ja, der muss das irgendwo vielleicht auch mal eingehen, wobei man da auch sagen muss, da sind wir ja im Moment so bei Radeinheiten, jetzt zum Beispiel für den Februarplan, da bewegen wir uns so in Richtung der 2 Stunden. Den Qualifiern wird aber in den 2 Stunden auch nicht langweilig, weil die da durchaus ein anspruchsvolles Programm zu fahren haben, irgendwie mit niedriger Tretfrequenz, kraftbetonte G2-Intervalle und dann an solchen Wochenenden auch gleichzeitig 2 längere Laufeinheiten haben. Also da ein Stück weit berücksichtigen, wenn man sich die Radumfänge anguckt, es ist geplant, dass im Februar in allen Kategorien der Radumfang jetzt noch nicht unendlich groß ist. Es hat einfach ganz pragmatische Gründe von Wetter und Zeit, früher Dunkelheit etc. pp. Das kommt auf jeden Fall später und deswegen wollen wir im Februar die Zeit nutzen, um da das Laufen einfach nochmal ein bisschen zu forcieren und sicherzustellen, dass wir da wirklich einen kontinuierlichen Laufumfang haben, der auch ein Stückchen höher liegt, als er das in den letzten Wochen und Monaten halt so gewesen ist, und machen uns da zunutze, dass das natürlich beim Laufen irgendwie ganz gut funktioniert, wenn man da, weiß jeder selber, wenn man da, weiß nicht, 1-2 Stunden mehr läuft in der Woche, als man das sonst getan hat, dann sind das schon irgendwas zwischen 15 und 30 Kilometern, je nachdem, wie schnell man die läuft, und das ist natürlich durchaus eine Sache, die den Umfang da schon deutlich nach oben schrauben. Mhm. Wo ich gerne heute drüber sprechen würde, jetzt wollen wir das wirklich auch, ich glaube, ich habe das versucht zu erklären, wie so die Einordnung des Trainings ist, also letzte Januarwoche oder gerade akute Januarwoche, sehr ruhig für alle Beteiligten, Februar leichter Laufschwerpunkt. Ich möchte gerne nochmal einmal hinzufügen, auch die Trainingslagerbaukästen, die wir angekündigt haben, die liegen ja schon bei Training Peaks, die sind so seit einer guten Woche ungefähr online. Das Prinzip wäre also auch da, sollte jetzt jemand ins Trainingslager fahren, egal ob das jetzt gerade ist oder im Februar, März, April, die sind universell einsetzbar. Die kann man natürlich jederzeit statt des normalen Trainings einbauen. Die Trainingslagerpläne sind auch für alle Kategorien und es gibt pro Kategorie immer 2 Trainingslagerpläne und zwar in Abhängigkeit der Dauer, die man sich im Trainingslager befindet. Also wir haben einmal einen Plan über 8 reine Trainingstage und wir haben einen Plan über 12 reine Trainingstage. Ich betone das mit den reinen Trainingstagen, weil mir wichtig ist, dass man mindestens einen Abreisetag nicht als reinen Trainingstag sieht. Also selbst die, die tolle Flugzeiten haben und erst abends um 19 Uhr von Fuerte wieder nach Hause fliegen oder von wo auch immer, die sollen bitte nicht hingehen und an dem Tag noch irgendwie 5 Stunden Radfahren und nochmal 1 Stunde Koppellauf machen, weil wenn man mit dem durchaus planmäßig angekratzten Immunsystem in den Flieger steigt, dann kann es gut sein, dass das danach keine Ruhewoche wird, sondern eine Krankheitswoche und das wollen wir vermeiden. Daher nochmal der Hinweis, wie gesagt, es sind immer, also es gibt 8 Tage reine Trainingstage, 12 reine Trainingstage.
Also mit reinen Trainingstagen, da sind die Ruhetage mit drin, ja?
Logisch,
sind,
Entschuldigung.
Vom ersten bis zum letzten Trainingstag sind es 8 Tage.
Genau, völlig richtig. Also das ist natürlich nicht 8 Tage durchtrainieren und 12 Tage durchtrainieren, sondern immer planmäßige Ruhetage dabei, ganz klar. Aber es ist so gebaut, dass dann eben das Trainingslager eher, ich sage jetzt mal, 13 oder 14 Tage dauert und man 12 Tage aufs Training fokussiert ist. Ein Ruhetag ist definitiv aufs Training fokussiert, gehört ja dazu, Wiederaufbau. Und die Trainingslager-Schnipsel sind so gebaut, dass die immer über 4 Wochen gehen. Also man kauft nicht oder man guckt sie bei Training Peaks nicht 8 Wochen an, 8 Tage an, sondern immer 4 Wochen, weil mir es ganz wichtig war, dass auch Vor- und Nachbereitung des Trainingslagers passen. Also man findet dann auch eine Woche vorm Trainingslager, das Trainingslager über 8 oder 12 Tage und auch die Woche danach, je nachdem, ob das dann immer eine ganze Woche ist oder vielleicht auch 1,5 Wochen, sodass man den Schnipsel, den Baukasten da wirklich 1:1 ersetzen kann. Nur nochmal fürs Protokoll, die Pläne gibt es nur bei Training Peaks. Die konnten wir aus einfach grafischen Gründen im Heft nicht abbilden. Ne? Kann man sich überlegen, dass dann jedes Mal ein neuer Schnipsel, 5 Kategorien, sogar dann 2 neue Pläne und das hätten wir neben dem normalen Plan nicht untergebracht.
Ja, und die Links dazu findet ihr alle auf trimac.de/Trainingsplan. Da sind die Links alle gesammelt. Da braucht ihr nicht tief in der Training Peak Systematik suchen, sondern findet das alles übersichtlich auf der Seite.
Genau, inhaltlich wollen wir da nicht zu viel drauf eingehen. Das machen wir an anderer Stelle nochmal, weil mir jetzt gerade für heute das Thema Laufen und Laufökonomie und Co. so wichtig ist. Ich möchte aber trotzdem gerne darauf verweisen, ich habe mich schon trotzdem hingesetzt und mit Nils einen Artikel geschrieben zum Thema Trainingslager. Also in der aktuellen Printausgabe stehen eine Menge Informationen darüber drin, wie man sich vorbereitet, wie man das nachbereitet, was man während des Trainingslagers macht. Auch für alle die interessant, die jetzt sagen, ich habe jetzt gerade noch kein Trainingslager auf dem Plan stehen, sondern mache das erst im April, aber ich sag mal, so eine Information, wie man das richtig macht, jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe, ist sicherlich nicht verkehrt. Stehen auch genügend Sachen drin, ob man jetzt den Kuchen essen darf abends am Buffet oder nicht, also den Nachtisch, und ob Alkohol Sinn macht, ja oder nein, und solche Geschichten. Ja. Also von daher, da verweise ich gerne drauf. Da sind auf jeden Fall viele, viele spannende Infos dabei.
Ja, da reden wir über die Ausgabe 177, die Februar-Ausgabe, jetzt überall am Kiosk oder auf trimark.de.
So, kommen wir zum Laufen, Frank. Wie steht's um dein Laufen gerade?
Ich habe heute einen Lauf vor mir und morgen zwei.
Ja, ich wollte heute schon, das möchte ich nämlich gerne als erstes auch einmal betonen, ich wollte heute schon eigentlich kommentieren, in deiner Insta-Story habe ich gelesen, da gab es ein nüchtern Training auf dem Rad gab es heute,
glaube ja,
ich, ne?
Ja.
Wollte ich einmal ganz kurz an der Begrifflichkeit rummäkeln,
ja.
Weil das hatten wir auch in der Facebook-Gruppe und das greife ich gerne einmal ganz kurz auf. Und zwar dieser Begriff des nüchtern Trainings, der kursiert ja, seitdem es wahrscheinlich Triathlon gibt ungefähr. Den gibt es schon länger, als es mich gibt, vermutlich. Und
früher nannte man solche Dinge mal Super-Sauerstoff-Einheiten und sowas irgendwie.
Ah, also
es gab früher auch andere Begriffe.
Okay, ja? Also schade, dass ich den nicht mehr mitgekriegt habe.
Nüchtern-Training ist tatsächlich, gibt es noch nicht so lange, wie es Triathlon gibt. Und mich gibt es auch noch nicht so lange, wie es Triathlon gibt. Also es kam irgendwann dazu. Zumindest habe ich es irgendwann dazu gelernt.
Okay.
Aber ich befürchte, jetzt muss ich den Begriff wieder verlernen.
Ja, nicht unbedingt, weil du hast wahrscheinlich da an der Stelle nüchtern trainiert. Ich möchte aber gerne darauf verweisen, dass wir natürlich im Trainingsplan, da steht nie nüchtern, da garantiere ich für.
Da steht Kohlenhydrat reduziert.
Ich habe garantiert noch nie in einen Trainingsplan geschrieben, dass man den nüchtern absolvieren soll, sondern ich schreibe immer nur Kohlenhydrat reduziert, hatte aber letzte Woche auch, da gab es auch da in der Facebook-Gruppe den Hinweis, da wurde verlinkt auf euren Artikel, als es um Yvonne van Flerken ging,
ja.
Was ja so das absolute Negativbeispiel für nüchtern Training quasi war und alle hormonellen Auswirkungen und so weiter, da ja, ich glaube, ja, es war sogar der meistgelesene Artikel, den ihr hattet letztes Jahr.
Ja, genau, und wir haben das ganze Thema auch nochmal aufgegriffen, jetzt in der Ausgabe 177, ein bisschen erweitert um das Thema Essstörungen, also es ist ein Riesenthema, das haben wir aus der Resonanz gesehen, auf den Artikel von Yvonne und wie gesagt, da geht es jetzt nochmal in die Tiefe. Es kommt auch nochmal was auf der Website in den nächsten Tagen, da gibt es eine große Studie mit Ruderern, wo es eben darum geht, gerade im Rudersport ist der Energieumsatz teilweise so hoch, dass der gar nicht physiologisch vernünftig nachzuführen ist und wie reagiert der Körper darauf? Er reagiert nur bis zu einem bestimmten Maße mit einer Gewichtsreduktion und dann pendelt sich das ein und die Energie wird woanders abgezogen, zum Beispiel eben im Knochenstoffwechsel und so, dann wird es gefährlich.
Ja, genau. Und ich meine, das hat man bei Yvonne gut gelesen und ich habe, wir hatten das letzte Woche, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe und habe ich auch gedacht, das hätte ich mal ein bisschen besser erklären können, deswegen nehme ich mir den Moment mal gerade. Es steht überall nur Kohlenhydrat reduziert und auf keinen Fall ist irgendein trainingstechnisch inhaltlicher Sinn dahinter, dass man zum Beispiel Gewicht verliert oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Plan. Also da denke ich beim Schreiben in keinster Weise dran, dass die Power und Pacer jetzt im Februar alle mal ein bisschen schmaler werden könnten, wenn ich da Kohlenhydrat reduziert reinschreibe, sondern das ist eine reine Frage des Energiestoffwechsels. Und es bezieht sich auch ausschließlich auf den Makronährstoff der Kohlenhydrate. Ich kann also vorher mich an den beiden anderen guten Makronährstoffen der Fette und Proteine völlig ausreichend bedienen, ohne den Inhalt der Trainingseinheit zu gefährden, laufe aber gleichzeitig nicht Gefahr, dass wenn ich jetzt weiß nicht, da die kohlenhydratreduzierten Läufe, wenn die vielleicht auch mal irgendwann länger werden und dann werden es auch nicht nur Läufe, sondern auch noch Radeinheiten und da haben wir dann 2-3 Stück von in der Woche, dann wird es irgendwann relativ viel Training, was man leider vielleicht dann auch nüchtern macht. Und das soll nicht unbedingt passieren. Also mir ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man das nicht gewohnt ist, auch mal vor einer Einheit zum Beispiel keine Kohlenhydrate zu essen, dann bitte als ganz klaren Hinweis rangehen und sich an anderen Makronährstoffen bedienen, also Proteine, Fette. Das kann vom Bulletproof Coffee mit der doppelte Espresso mit Butter bis hin zu, weiß ich nicht, fettigem Quark, Nüssen, Käse, Wurst, Fleisch, Eier, Rührei mit Speck für die, also relativ schwierig wird es immer beim Veganer dann, aber auch der findet genügend andere Alternativen, wie der auf pflanzliche Proteine und so weiter setzen kann.
Ich habe das schon mit manches gemacht.
Geschmacklich.
Stößt man zwar ein bisschen auf, aber.
Super. Also aufstoßen beim Laufen von Matthias ist mit Sicherheit eine ganz, ganz hervorragende Sache. Die Trainingsempfehlung von dir, Frank, die streichen wir gleich nachher noch raus. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich habe das aber früher, ich habe mal da irgendwann, Entschuldigung, jetzt kommen wir von einer Anekdote auf die nächste. Ich habe das mal irgendwann ausprobiert, mich 6 Wochen wirklich ketogen zu ernähren. Also die Kohlenhydratzufuhr am Tag auf 60 Gramm Kohlenhydrate zu reduzieren, was quasi nicht mal mehr die Milch im Cappuccino bedeutet, weil da schon zu viel dann irgendwann drin ist. Ja.
Also die Hauptnebenwirkung von ketogener Ernährung ist, du weißt es dann aus eigener Erfahrung.
Ja, das, also ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich essen soll, auch vor allen Dingen, das war relativ schwierig und ich wusste vor allen Dingen auch nicht, was ich während der Einheiten, also wenn man dann wirklich mal 4 Stunden Rad fährt und es gab mal irgendwann in einem anderen Medium, in einem Radsportmedium, ein Artikel darüber, wie ich das dann gemacht habe und habe halt erzählt, das war eine wahre Geschichte, wie ich bei einer 6 Stunden Ausfahrt mal nach 3 Stunden an einer Imbissbude angehalten habe und ein halbes Hähnchen gegessen habe, weil es durfte halt keine Kohlenhydrate haben. So, und ich sag mal, der Trainingstipp ist genauso wertig wie vorher Matthias zu essen ungefähr. Also halbe Hähnchen und Matthias, weiß ich jetzt nicht, ob das so das optimale Frühstück ist. Ich würde vielleicht eher auf einen fettigen Quark, ein paar Beeren, ein paar Nüsse, vielleicht ein bisschen Proteinpulver, wenn man gar nichts anderes findet oder sowas halt setzen. Aber wenn man sich da ganz kurz mit auseinandersetzt und hinten auf der Packung schaut, wo überall wenig Kohlenhydrate drin sind, da gibt's genügend Sachen, die man da machen kann.
Ja. Aber wir waren von der Hauptnebenwirkung des ketogenen Ernährung weggekommen.
Ja, naja, ich habe auf jeden Fall irgendwann viele Ketone gebildet, aber du willst jetzt auf irgendwas.
Also ich habe in allen Studien gelesen, Mundgeruch.
Ja, klar, wegen Ketonbildung, ne? Also klassischer Fall, auf jeden Fall ist dann definitiv eine Sache, Ketone stinken. Und wenn man dann ausatmet, ist das nicht mehr schön. Man muss aber auch immer dazu sagen, also bis man in diesen Status kommt, ich habe das nie wirklich geschafft in den 6 Wochen. Das bedeutet halt, also je nach Individuum wirklich, dass man sich auf, ich sag mal, allerhöchstens 80 Gramm Kohlenhydrate pro Tag beschränkt. Und jetzt kann mal jeder für sich überlegen, was 80 Gramm Kohlenhydrate, also da isst man auf keinen Fall irgendwas, was schwerpunktmäßig Kohlenhydrate beinhaltet. Und ich habe damals auch keine Milch mehr im Kaffee getrunken, weil das hatte dann ja schon 7 Gramm Kohlenhydrate. Damit waren ja schon 10% der Tagesration abgedeckt. Und ja, können wir vielleicht an anderer Stelle mal beleuchten, wollte ich jetzt gar nicht so. Ich wollte nur genau so einen fragwürdigen Trainingstipp liefern, wie du gerade mit der Ernährung vorher.
Aber du hast auch ein Stichwort geliefert, Kaffee. Wie sieht das aus bei kohlenhydratreduzierten Einheiten?
Ja, machbar, auf jeden Fall. Also Kaffee hat keine Kohlenhydrate, kann ich gerne machen. Wie gesagt, kann ich auch super ergänzen mit irgendwie Kokosöl oder Kokosfett oder Butter und sowas halt. Das sind alles so Sachen, das sind Fettlieferanten, wenn man so möchte, also ein Makronährstoff, der den Trainingsinhalt des kohlenhydratreduzierten Trainings nicht torpediert. Also dieser Inhalt basiert ja darauf, muss man sich so vorstellen, wenn wir jetzt mal inhaltlich werden, dass der Körper ja letztendlich einen anaeroben Stoffwechsel hat, der auf der Glykolyse des Körpers beruht, also Kohlenhydratstoffwechsel, sagen wir mal vereinfacht. Und je nachdem, wie der ausgeprägt ist, verbrauche ich halt bei submaximalen Leistungen mehr oder weniger Kohlenhydrate. So, ist der Körper immer einfach gestrickt. Ich habe ganz einfach erklärt, 2 Arten an Treibstoffen, auf die ich setzen kann. Das sind Fette und Kohlenhydrate. Der Körper macht es sich aber immer einfach. Der nimmt immer das, was leichter zu verstoffwechseln ist. Das sind immer die Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich viele Kohlenhydrate zur Verfügung habe und einen relativ hohen anaeroben Stoffwechsel habe, den ich mir vielleicht antrainiert habe, den habe ich vielleicht aus der sportlichen Vergangenheit oder ich habe noch nicht ausdauertechnisch dagegen gearbeitet oder, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich trotz auch vielleicht noch relativ geringer Intensitäten immer relativ viele Kohlenhydrate verbrauche. Jetzt kann man sich überlegen, das ist natürlich im Wettkampf genau das, was ich nicht haben will. Ne? Da möchte ich natürlich, dass, also jetzt vielleicht nicht auf einer Sprintdistanz, weil die ist so intensiv und so kurz, da darf ich gerne Kohlenhydrate verbrauchen. Machen wir mal ein Kontrastprogramm. Auf einer Langdistanz ist natürlich ein absoluter Schlüssel zum Erfolg die Ausprägung des Fettstoffwechsels. Und der Fettstoffwechsel prägt sich immer dann aus, wenn der Kohlenhydratstoffwechsel möglichst klein ist. So. Und ganz vereinfacht erklärt ist das Prinzip von einer kohlenhydratreduzierten Einheit einfach nur, dass man den Körper über diese Periodisierung der Kohlenhydratzufuhr auch ein Stück weit in die Richtung bringt, dass man es ihm jetzt vom Energiestoffwechsel her nicht ganz einfach macht und sagt, hier ist dein Toast mit Nutella, nimm das und verbrauche das beim Laufen, sondern hier ist dein Quark mit Nüssen, ja, da sind ein paar Kohlenhydrate drin, aber tu mir doch bitte den Gefallen und achte auch drauf, dass du von deinen eigenen Fettreserven jetzt gerade welche zur Energiebereitstellung nutzt. So, und das ist das Prinzip dahinter. Deswegen ist extrem wichtig, dass man, also zum einen ist der erste Tipp dafür quasi, das muss nicht sofort mit einer Kohlenhydrat-Komplettreduktion einhergehen, sondern ich habe das dann in der Gruppe auch geschrieben, man darf sich da super gerne sehr langsam rantasten. Also wenn man es gewohnt ist, wir nehmen jetzt mal das Laufbeispiel, vor einem einstündigen Lauf immer irgendwie zu frühstücken und man hat immer, weiß ich nicht, eine Schüssel Müsli, eine Banane, wartet dann eine Stunde und geht dann laufen. Dann könnte man vielleicht erst hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt nicht die Schüssel Müsli, sondern ich nehme vielleicht auch keine Milch, sondern eher Quark und ich ersetze das Müsli vielleicht durch ein paar Beeren, die schmecken trotzdem, also geben einem ja das sensomotorische Gefühl, dass da was Süßes kommt, die haben aber relativ wenig Kohlenhydrate zum Beispiel, also Johannisbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, alles was dazugehört, Erdbeeren nicht mehr so ganz, aber vom Prinzip her geht das auch in die gleiche Richtung. und macht vielleicht dann deutlich weniger Haferflocken da rein oder deutlich weniger Müsli, sodass man erstmal einfach den Kohlenhydratanteil des Frühstücks reduziert. Und ich garantiere dafür, das funktioniert, wenn man sich da langsam rantastet, dass je weiter man diesen Kohlenhydratanteil nach unten bringt, dass da das Problem trotzdem immer kleiner wird. Also das ist eine reine Gewöhnungsgeschichte. Man muss da immer sagen, die größte, ich sag jetzt mal, stoffwechselphysiologische Abhängigkeit, die der Körper da hat von den Kohlenhydraten, die hat er ja nicht in den Beinen und auch nicht in der Muskulatur oder sowas halt, sondern vorrangig im Kopf. Also der Kopf ist es gewohnt, ich bekomme mein Müsli, muss danach laufen, kein Problem. So, wenn der Kopf jetzt aber das Signal bekommt, da fehlt mir irgendwie was Süßes, mir fehlen die Kohlenhydrate und ich soll darauf jetzt auch noch laufen, dann ist das so eine Geschichte, wo sich der, ich sag mal jetzt gerade salopp, der Kopf erst ein Stück weit dran gewöhnen muss und da bringe ich ihn dann gerne dahin, dass ich das mit einer langsam aber sicheren Reduktion der Kohlenhydrate im Frühstück halt bereitstelle. Mhm. So, ganz wichtig dabei, nochmal, es dient nicht der Gewichtsreduktion, sondern das soll dann gerne so sein, dass vor allen Dingen, wenn man das irgendwann im Übermaße betreibt, ist es trotzdem wichtig, da am Tag die Energie sicherzustellen, die man zuführt. Ja, also wir wollen nicht an den Punkt kommen, ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass wenn, machen wir vielleicht auch mal ein Extrembeispiel, wenn ein Qualifier jetzt im Februarplan in der zweiten Woche 16 Stunden trainiert, dann reißt der ja durchaus schon ein ordentliches Programm ab. So, der hat da zum Beispiel auch am Donnerstag einen kohlenhydratreduzierten Lauf drinstehen. Da ist aber natürlich wichtig, dass der für Freitag, Samstag, Sonntag immer noch die, in Anführungsstrichen, Qualität seiner Einheit sicherstellen kann. Das heißt, der soll jetzt nicht hingehen und donnerstags gar nichts frühstücken, dann eine Stunde laufen, worst case jetzt, dann muss der 12 Stunden arbeiten mit Anreise, Abreise und so weiter und so fort, schafft es also auch nicht so richtig vor der Arbeit noch zu frühstücken, vertagt das größere Essen aufs Mittagessen, da isst er dann vielleicht gerade mal was. Und ob er es dann abends noch schafft, irgendwie sich vollwertig zu ernähren, sei jetzt mal dahingestellt. Und dann ist das natürlich, was so Energiezufuhr angeht, nicht unbedingt die optimalere Variante. Deswegen sich das ganz einfach machen, vorher vielleicht ein kleines Frühstück nehmen, überhaupt kein Problem. Also da darf man sich sicher sein, dass jetzt irgendwie da 30, 40 Gramm Kohlenhydrate nicht den Trainingsinhalt torpedieren oder sowas. Mhm. Aber ich habe vor allen Dingen die Situation, dass ich auch die Qualität der Einheiten danach sichergestellt habe, weil ich mich halt gut versorgt habe.
Ja, jetzt komm ich nochmal zu dem Frühstück vorher. Der Kaffee, ist das noch Stand der Wissenschaft, dass Koffein die Fettverbrennung pusht und daher ein doppelter Espresso vor so einer kohlenhydratreduzierten Einheit durchaus sinnvoll ist auch?
Ja, ist auf jeden Fall weiterhin eine Geschichte, die man mit Sicherheit nicht abstreiten kann. Also es gibt solche und solche, man kann, also wir würden jetzt nicht hingehen und sagen, dass Koffein der absolute Fettstoffwechselbooster ist, so ungefähr, den gibt es auch nicht. Koffein hat aber durchaus eine stoffwechselanregende Wirkung, das ist aber genauso wie zum Beispiel, weiß nicht, Ingwer auch so in ähnliche Richtung geht. Oder auch grüner Tee geht auch in ähnliche Richtung. Also das sind durchaus so Sachen, die man da als, ich sag mal, als Zusatz irgendwie verwenden kann. Ob das jetzt dazu führt, dass ich am Ende der Einheit sagen kann, ich habe 20 Gramm mehr Fette verbraucht, sei jetzt mal dahingestellt, das würde ich jetzt gerade nicht belegen wollen, dafür bräuchte es vielleicht auch mal die eine oder andere Muskelbiopsie oder so und mal eine wirklich, wirklich sehr wissenschaftlich standardisierte und sehr tiefgehende Untersuchung, aber vom Prinzip her macht man mit Kaffee auf jeden Fall nichts verkehrt, also das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich dem Nicht-Kaffeetrinker empfehlen würde, auf jeden Fall Kaffee zu trinken, aber ich sag mal, vor allen Dingen der Kaffeetrinker soll halt gerne weiter Kaffee trinken, wenn er das eh macht, ne? Also definitiv ein probates Mittel kann man auf jeden Fall machen. Ich fand immer, Kaffee ist ein ganz gutes Mittel, um vielleicht ein bisschen, also den Bulletproof Coffee, der war irgendwann vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren oder so, war der mal Trend. Mhm. Der war total gut, weil das natürlich eine Sache ist, wo man dann sagen kann, da ist ein bisschen Kokosfett oder so, was man sich da unterrührt. Dann hat man gleichzeitig ein paar Fette bereitgestellt und auch da sagt man ja, das war ja auch so ein bisschen das, was so in den letzten Jahren aufkam hier mit Ketone, die man halt supplementiert, ob das den Fettstoffwechsel anregt, würde man auch sagen, metabolisch ja, deutet sich das an, dass das so ist, ist aber auch eine individuelle Kiste. Also man muss jetzt nicht die Ketonkörper vorher zuführen, wo das Fläschchen 30 Euro kostet. Ich glaube, da tut es auch ein bisschen Kokosfett, das geht in ähnliche Richtung. Ob das jetzt alles irgendwie Fettstoffwechsel wahnsinnig fördernd ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich sag mal, das ist ja jetzt auch nicht Kaffee trinken, Tee trinken auf jeden Fall, wenn man Bock drauf hat. Wenn man aber auch keinen Bock darauf hat, dann würde ich das jetzt auch nicht als Nonplusultra sehen. Da ist die Einheit und die Kohlenhydratmenge die standardisierte
viel, viel wichtiger. Außerdem passt der Kaffee auch nicht so gut zu Matthias.
Völlig richtig, genau. Kaffee und Matthias, also Matthias alleine super, ne? Aber also Kaffee und Matthias, genau. Ja, und letzter Satz dazu, ohne da zu viel drauf eingehen zu wollen. Ich greife das mit Yvonne und dem Artikel nochmal auf. Das, was da garantiert das Problem ist bei solchen Geschichten, wenn es um Energierestriktionen geht, ist immer die Gesamtenergie. Also das ist weniger der Kohlenhydratstoffwechsel als vielmehr der Gesamtenergiehaushalt. Also wenn wir das Beispiel nochmal nehmen und wir vergleichen das jetzt mal mit also einer relativ großen Energierestriktion, also im Sinne von, ich verbrauche deutlich mehr Energie, als ich jetzt gerade zuführe, was ja manchmal für einen Triathleten auch durchaus ein, ja, ich sag mal, eine Herausforderung ist, um es mal positiv zu formulieren, ne? Also ich nehme den Qualifier nochmal mit 16 Stunden Training, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der durchschnittlich da seine 600, 700 Kalorien in einer Stunde verbraucht, dann kann man sich überlegen, der muss auf jeden Fall schon mal 10.000 Kalorien jede Woche nur zuführen fürs Training, da kommen jetzt noch, keine Ahnung, 2500 Kalorien Grundumsatz irgendwie für den Alltag und so weiter dazu, mal 7 Tage. So, und jetzt kann man sich mal ungefähr überlegen, wie viele Kalorien das halt so sind, um die erstmal reinzukriegen. Da muss man sich schon Mühe geben. Und es ist natürlich, wenn man jetzt nicht gerade in einer Situation ist, wo man ganz bewusst Gewicht verlieren möchte, dann sollte man natürlich darauf achten, dass da nicht so Tage dabei sind, wo man vielleicht mal, weiß nicht, 1500 Kalorien mehr verbraucht hat, als man jetzt gerade zugeführt hat. Das ist viel, ist ein Tag kein Problem. Sollte aber eben nicht so sein, dass man jeden Morgen die 20 Kilometer nüchtern läuft, weil dann kommt man nicht mehr hinterher, ne? Also dann ist das definitiv natürlich ein Problem, wo die Energierestriktion irgendwann so groß wird, dass der Hormonhaushalt darauf reagiert. Also der Körper ist für diese Situation nicht gemacht, der setzt sich dann in irgendeinen Ruhezustand oder sagen wir mal in Notfallzustand vielmehr, fährt halt all seine Prozesse runter, befindet sich irgendwo in katabolen Zuständen, bei denen er dann garantiert auch keine Leistungsentwicklung mehr dazu nicht mehr bereit ist, ne? Ja. Sondern der schaltet dann runter auf Notfallaggregat und sagt halt, okay, das, was ich hier reinkriege, das brauche ich halt zum Leben. Aber da darfst du jetzt bitte nicht von mir erwarten, dass ich meine Mitochondrienmasse damit vergrößere.
Und jeder Sportler weiß, das System, was am ehesten dann auch leidet, ist oft das Immunsystem. Und
genau, ganz extrem, genau. Oder dann, oder bei, also ich sag mal, gerade bei Frauen sieht man ja, das war ja das Beispiel bei Yvonne mit dem Aussetzen der Periode, das ist ein klassischer Fall, da ist ja Fluch und Segen zugleich, ne? Da haben Frauen den, also ich sag's jetzt mal salopp, aber den großen Vorteil, dass sie das daran direkt merken, aber natürlich auch ein deutlich ausgeprägteres Hormonsystem haben jetzt gerade in der Hinsicht, wohingegen Männer das theoretisch nicht merken, weil bei denen setzt die Periode nicht aus, das Problem kann aber genauso groß sein und da muss man halt auf jeden Fall drauf achten, also ich sag mal, gerade bei Frauen ein Ausbleiben der Periode ist schon ein ganz, ganz großes Alarmsignal, wo man auf jeden Fall schauen sollte, dass das, ich sag mal, das darf mal einmal passieren, keine Frage. Das passiert vielleicht auch so, ohne jetzt Leistungssport zu betreiben. Aber wenn das halt eine Sache ist, wie da beschrieben, über Jahre hinweg, ja, auf jeden Fall alle Alarmglocken.
Ja, wenn ich den Artikel nochmal kurz erwähnen darf, aktuelle Ausgabe der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin, wo es eben um die Ruderer im Schwerpunkt ging, da gab es auch Untersuchungen, die erwähnt wurden von Schwimmern und Schwimmerinnen. Und da war klar sichtbar, Schwimmerinnen, bei denen die Periode ausgeblieben ist, die sind auch einfach weniger leistungsfähig. Also das ist dann Teil eines Gefüges. Und wenn es so weit kommt, dann leidet auch die Leistungsfähigkeit.
Ja, genau. Gut, ich glaube, das mit dem Kohlenhydrat reduziert haben wir ganz gut erklärt.
Ja, ich habe noch zwei Themen dazu und zwar einmal, wie sehen diese kohlenhydratreduzierten Einheiten in Sachen Intensität und Länge aus?
Auf jeden Fall, also zugegeben auch dadurch, dass das natürlich, dass man da nicht auf jeden Einzelnen eingehen kann und auch nicht weiß, wo jeder jetzt gerade in der Historie herkommt. Also es gibt ja Leute, die ja trainieren seit Jahren auch gerne mal nüchtern, weil so wie du heute Morgen um 5 Uhr hast vielleicht auch keinen Bock vorher zu frühstücken vor der Einheit, weil ja kann man halt einfach auch nicht essen um 4.30 Uhr. Reicht, wenn man das schlimmstenfalls am Wettkampftag machen muss oder sowas. Dann ist das natürlich fein. Ich sag mal, im Moment achten wir schon drauf. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob irgendeine Einheit dabei ist. Ich sehe jetzt so im Qualifier, da gibt's Laufeinheiten über eine Stunde. Dann, ich weiß nicht, ob wir irgendwo, also wir hatten auch mal diverse Radeinheiten, zum Beispiel der, also ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt mich auf den Qualifier berufe, aber das ist jetzt ja so ein bisschen, sind ja die mit den höchsten Umfängen vielleicht, das, also darf kurz die Referenz sein, die haben zum Beispiel nächste Woche Samstag anstehen, eine Stunde morgens vorm Frühstück Radfahren. Das ist dann immer so gewählt, dass da nie Kohlenhydrat reduziert und hohe Intensität vermischt werden. Das würde keinen Sinn machen. Also Ziel des Ganzen ist durchaus, dass der Schwerpunkt der Einheit irgendwo auch im Bereich eines möglichst hohen Fettstoffwechsels passiert. Und das ist nun mal im Grundlagenbereich, sei es jetzt 1 oder 2. Und deswegen werden die Einheiten immer so gestaltet sein, dass die beim Radfahren irgendwo im G1, G2 Bereich sind. Beim Laufen im Dauerlauf-Extensiv, Dauerlauf-Intensiv-Bereich, wenn man bewusst diese Kohlenhydrate steuern möchte und die periodisieren möchte. Ich will aber da vielleicht auch nochmal hinzufügen, man muss sich jetzt natürlich auch überlegen, das steht dabei, weil es da bewusst gesteuert ist. dass diese Situation des kohlenhydratreduzierten Trainings ergibt sich beim Triathleten häufig aber auch von selber. Also bei einem Radfahrer muss man da mehr darauf achten, dass man das periodisiert, weil der einfach weniger Trainingszeit hat. Aber ich bringe jetzt wieder ein Beispiel. Der Qualifier trainiert in der zweiten Woche im Februar, der hat am Montag Ruhetag, dann trainiert er Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und alles auch irgendwie vom Programm her ganz gut. Hat zum Beispiel Samstag anstehen 2 Stunden Radfahren und 1,5 Stunden Laufen. So, dann hat er 3,5 Stunden trainiert an dem Tag. Also die Kohlenhydratspeicher, auch gerade mit dem Hinblick auf den Teil der Woche, der schon absolviert wurde, die sind dann nicht mehr super gefüllt. Und da hilft manchmal auch nicht die Portion 400 Gramm Nudeln am Abend, um die direkt wieder komplett zu füllen. Man sollte natürlich darauf achten, dass man dauerhaft irgendwie ein paar Kohlenhydrate wieder hinzuführt. Klar, um halt, haben wir eben schon gesagt, die Qualität der Einheit sicherzustellen. Aber man darf sich auch sicher sein, jetzt nehmen wir mal den nächsten Tag, den Sonntag dazu, da wird morgens wieder 1,5 Stunden gelaufen. Und die Radeinheit, die danach auf dem Plan steht, aus 4x8 Minuten G2, verpackt in 1 Stunde 15, die passiert wahrscheinlich gerade kohlenhydratreduziert. Also das musste ich nicht dabei schreiben, das ist eh schon kohlenhydratreduziert. Und ich habe es da nicht dabei geschrieben, um es nicht noch extremer in Anführungsstrichen zu machen jetzt gerade, ne? Also da muss man halt auch immer dazu sagen, gerade im Triathlon hat man den riesen Vorteil, dass so der Zustand, dass man nicht mit vollen Speichern trainiert, der passiert sowieso super häufig, ne? Also jetzt gerade auch ein bisschen, ich sehe es jetzt so bei den Profis, dann auch Trainingslagersaison. Lass uns einen kleinen Einblick geben, aber wenn jetzt so, also Patrick hat letzte Woche 38 Stunden trainiert, da ist nicht jede Einheit mit vollen Kohlenhydratspeichern. Da kann man sich vorstellen, da muss man sich schon Mühe geben, dass man überhaupt erstmal das wieder reinkriegt, was man da gerade also verbraucht hat über die Tage hinweg. Und wenn da 5-6 Stunden Training am Plan stehen jeden Tag, ja, dann leert sich halt der Kohlenhydratspeicher irgendwann, ne? Und dann haben wir quasi auch kohlenhydratreduziertes Training. Wir haben es halt nur nicht besonders periodisiert, weil ergibt sich ja sowieso. Also von daher im Triathlon ein Riesenvorteil. Deswegen auch durchaus ein probates Trainingsmittel mit Periodisierung der Kohlenhydrate. Aber ich sag mal, je mehr Umfang ich auch zur Verfügung habe, desto, ja, vielleicht eine Pauschalaussage jetzt gerade, aber desto weniger muss ich vielleicht auch ganz explizit darauf achten, dass dann am 4. Trainingstag nochmal die Kohlenhydrate reduziert werden.
Ja, und ein anderer Aspekt noch, der Rettungsanker.
Ja, Notfallregel immer dabei haben. Dazu vielleicht auch noch, ich habe dann in die Facebook-Gruppe eine kleine Handlungsempfehlung quasi geschrieben für die 5 Tipps zum Fettstoffwechseltraining. Da ist, die findet man auch bei uns auf, ich glaube, steps-online.com/Fettstoffwechsel.
Wir gucken das nach, stellen das in die Shownotes.
Genau, ist auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe auch schon zu finden. Und da ist ein Tipp auf jeden Fall, immer auf Notfallverpflegung achten. Also immer irgendwie selbst da zum Laufen. Und wenn es nur eine Stunde ist, vielleicht irgendwie ein kleines Gel dabei zu haben oder vorher, also gut genug zu trinken sowieso, aber vielleicht auch ein kleines Gel dabei zu haben. Beim Radfahren auf jeden Fall immer 1-2 Riegel dabei zu haben. Das ist nicht irgendwie Kohlenhydrat reduziert, bedeutet nicht, dass da, dass man auf jeden Fall am Ende Sterne sehen muss und das Ortsschild nicht mehr lesen kann oder sowas halt, ne? Sondern das bedeutet einfach nur, dass man dem Körper einen kleinen Mehrreiz bieten will im Sinne der Energiebereitstellung. Wenn man es am Anfang nicht gewohnt ist, ist es vielleicht ungewohnt, aber ich sag mal, nach dem 6. Mal ausprobieren sollte das durchaus so sein, dass man das wahrscheinlich gar nicht mehr merkt, dass da jetzt irgendwas anders ist, aber trotzdem immer irgendwie den Notfallriegel auf jeden Fall dabei haben oder das Notfallgel oder wegen mir auch die Banane, keine Ahnung, oder zu wissen, dass alle 10 Kilometer eine Tankstelle kommt, wo man im schlimmsten Fall gerade die Cola kriegen soll. Also es gewinnt am Ende nicht der, der das möglichst lange diesen Zustand irgendwie aufrechterhalten kann. Wenn man merkt, dass der Magen flau wird oder man nicht so ein ganz gutes Gefühl gerade hat, dann Kohlenhydrate nachliefern und dann ist fein. Genau, also es wäre auch eine Sache, vielleicht das als Ergänzung. Ich würde auch nie aufschreiben, dass man das 4 Stunden machen soll beim Radfahren. Und wenn das mal irgendwann, also so in individuellen Plänen taucht mal sowas auf wie starte Kohlenhydrat reduziert, also isst vorher keine Kohlenhydrate, schau dann aber, dass du nach 2 Stunden anfängst, alle 30 Minuten irgendwie oder alle 20 Minuten irgendwie deine 20, 30 Gramm Kohlenhydrate zuzuführen, sodass ich als Coach weiß, okay, ich habe sichergestellt, dass der sich nicht komplett in den Keller fährt, weil das ist auf keinen Fall das Trainingsziel, ne? Der soll 2 Stunden Fettstoffwechsel betreiben, danach aber zuführen, hat seine 4-stündige Einheit, ist also alles dabei, Fettstoffwechseltraining, vielleicht ein paar G2-Intervalle, die kann man kraftbetont machen und Umfang haben wir auch. Eine hervorragende Einheit und ich habe trotzdem sichergestellt, dass der sich da nicht in den Keller fährt.
Ja, genau. Jetzt haben wir noch einen Sonderfall, dass der Triathlon mit dem Schwimmen losgeht. Auf der Langdistanz dauert das nun mal 1 Stunde. Ja. In dieser Stunde haben die wenigsten Athleten die Möglichkeit, sich unterwegs zu verpflegen.
Ja.
Sollte man das auch mit kohlenhydratreduziertem Training vorbereiten?
Nee, muss nicht, weil du im Rennen halt auch vorher Kohlenhydrate bekommst. Also du bekommst die halt vorher, du frühstückst umfangreich. Und da muss man einfach sagen, du hast gerade richtigerweise gesagt, das dauert immerhin 1 Stunde. Ich sage, es dauert nur 1 Stunde. Also im Sinne von, dadurch, dass das 1 Stunde dauert, ich sage jetzt mal so, wenn man sich jetzt überlegt, der Kohlenhydratverbrauch in dem Bereich, wenn ich mich da irgendwo im Schwellenbereich bewege, selbst wenn ich das tue, was eigentlich nicht der Fall ist, also dann würde ich wahrscheinlich schon überzocken, aber dann liege ich halt so bei, weiß nicht, 120 bis 160 Gramm Kohlenhydraten in einer Stunde. Wenn ich jetzt eine Stunde schwimme, dann kann man die Zahl natürlich annehmen als Verbrauch. Jetzt muss man sich aber vorstellen, da starte ich ja wirklich, wirklich mit vollen Kohlenhydratspeichern. Also da ist auf jeden Fall viel mehr das Ziel, die Wettkampfernährung, also alles, was so kommt nochmal ein schöner Beitrag zu, habe ich gestern mit Nils besprochen, in der Juni-Ausgabe, wenn wir nochmal so die letzten 48 Stunden vorm Rennen beleuchten. Viel wichtiger da, die Kohlenhydratspeicher optimal zu füllen. Und wenn die gefüllt sind, muss man sich überlegen, da haben wir halt auch schon mal irgendwie was im Magen vom Frühstück, was ja auch erstmal dann während des Schwimmens überhaupt aufgenommen wird, als auch wir starten halt mit Kohlenhydratspeichern, die je nach Größe, Menge, Muskelmasse irgendwo so im Bereich von, ich sag mal ganz grob, 300 Gramm für eher leichtere Athletinnen und Athleten bis hin zu, weiß nicht, 450, 500 Gramm liegen. Also die sind erstmal da. Und dann muss man ja selbst bei einer Langdistanz sagen, die Intensität beim Radfahren zum Beispiel ist nicht für gewöhnlich nicht so hoch gewählt, als dass du viel mehr verbrauchst, als du wieder zuführen kannst. Deswegen, ich sag mal, in der Kombination, um es abschließend zu sagen, Kohlenhydratspeicher füllen vorm Rennen, Frühstück inkludiert morgens, dann schwimmen, dann beim Radfahren zusehen, dass man gut Kohlenhydrate zuführt und vor allen Dingen sich so paced, dass man nicht zu viele verbraucht. Normalerweise sollte in der T2 da, wenn man das gut gemacht hat, noch absolut genügend Kohlenhydrate vorhanden sein, um noch einen schnellen Marathon hinten drauf zu laufen. Also das passt. Deswegen würde ich das Schwimmen da so ein bisschen außen vor lassen. Da braucht man auch nicht überlegen, ob man da irgendwie nochmal, weiß ich nicht, ein Gel im Neoprenanzug dabei haben sollte, oben im Nacken oder sowas halt. Wenn ich da kurz vorm Start eins nehme, ist alles fein und dann sehe ich in der T1 wieder zu, dass ich nachfülle und das ist super. Also das brauche ich nicht, zwangsläufig im Training irgendwie üben, weil es ist halt auch dann nur eine Stunde Belastungsdauer und die Belastungsintensität auch auf einer Langdistanz beim Schwimmen ist immer noch so hoch, dass da vorrangig dann doch Kohlenhydratstoffwechsel stattfindet. Also jetzt kein Langstreckenschwimmen, wo man sagen kann, da brauchst du deine Fettspeicher. Das ist dann eher beim Radfahren auf, weiß nicht, 5-6 Stunden Dauer. Da kriegt das halt eine deutlich höhere Bedeutung dann.
Mhm.
Genau.
Gut.
So, wir hatten Thema Laufen und wir sind nach einer halben Stunde immer noch nicht beim Laufen angekommen. Das sollten wir jetzt tun.
Ja.
Genau, also ich möchte da gerne nochmal so im Allgemeinen vielleicht das Thema Laufen physiologisch beleuchten. Wir haben da einen Schwerpunkt gesetzt. Ich hau am Anfang direkt die Floskel raus. Laufen kommt von Laufen. Und das ist halt einfach auch so. Also natürlich gibt es auch da eine Wahl der Intensitäten. Es gibt viele technische Dinge, die man in das Laufen einbauen kann. Es gibt Bergan- und Bergabläufe. Es gibt plyometrische Übungen und so weiter und so fort. Aber das Allerwichtigste, was sich jeder Einzelne merken kann, ist halt immer ganz stumpf der Umfang beim Laufen. Und das Prinzip ist immer ganz klar, je mehr Umfang ich machen kann, desto höher ist die physiologische Anpassung zu erwarten. Immer unter der Voraussetzung, und das sage ich jetzt einmal und das gilt für alles, was gleich kommt, dass ich das natürlich so mache, dass ich kein Verletzungsrisiko eingehe, dass ich nicht hinterher wahnsinnig verkürzte Muskulatur habe vom Laufen, weil auch da natürlich Laufumfänge halt durch den Impact, den ich da eingehe, durch die besondere Belastung halt immer dazu führen, dass auch ein Verletzungsrisiko da sicherlich eher am größten ist. Also wenn ein Triathlet verletzt ist, dann wahrscheinlich weniger vom Radfahren am Oberschenkel oder vom Schwimmen an der Schulter, sondern eher halt irgendwo untere Extremitäten vom Laufen zum Beispiel. So, also von daher darauf achten, dass deswegen ja Flexibilitätsübungen, Beweglichkeitsübungen, Stabi-Training und so, um das halt sicherzustellen. Da wollen wir uns heute nicht drauf fokussieren. Laufen kommt von Laufen, weil wir letztendlich drei, sagen wir mal, Kernparameter haben, so sage ich es jetzt einfach mal, die fürs Laufen gerade physiologisch entscheidend sind. Das ist zum einen der aerobe Stoffwechsel, also die Frage danach, wie viel Sauerstoff kann ich denn gerade aufnehmen? Das ist als, also können wir ein bisschen gleichsetzen, wir machen es mal noch eine Stufe einfacher, vielleicht kann ich ein bisschen gleichsetzen wie mit einer Motorleistung beim Auto zum Beispiel, also Hubraum, PS-Anzahl, wenn man so möchte. Und das Prinzip ist da ganz einfach, je größer der Motor, desto besser ist es. Das ist erstmal ganz stumpf, kann ich hingehen und sagen, wenn es jetzt um ein Rennen geht oder eine möglichst hohe Leistung, die ich bringen kann beim Laufen, dann ist halt das Prinzip, je mehr Motorleistung ich habe, desto besser ist es. So, das Zweite, und den haben wir gerade schon angedeutet, ist der anaerobe Stoffwechsel. Und der anaerobe Stoffwechsel, also die Glykolyse, die wir betreiben, ist der Parameter, der viel darüber aussagt, wie sich die Energiestoffwechselwege letztendlich beim Laufen zusammensetzen. Oder anders gesagt, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich und wie viel Fette verbrauche ich. So, das Prinzip ist da, müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Da gibt es keine Pauschalaussage, weil man sagen muss, naja, auf einer Sprintdistanz zum Beispiel, da ist so eine gesunde glykolytische Rate nicht ganz zu verachten, weil die Intensität sehr hoch ist. Und je höher die Intensität ist, desto mehr Kohlenhydrate muss ich dem Körper halt auch bereitstellen können, damit er diese Intensitäten bringen kann. Deswegen würde ich da sagen, anaerober Stoffwechsel durchaus nicht unwichtig. Aber auch jetzt nicht zu vergleichen mit jemandem, der Spezialdisziplinen eingeht im anaeroben Stoffwechsel, wie ein 400-Meter-Läufer oder 800-Meter-Läufer. Also da muss man immer noch überlegen, Intensität deutlich höher, Belastungsdauer viel, viel kürzer. Auch bei einer Sprintdistanz sollte ich den Fettstoffwechsel nicht ganz vergessen haben. So, jetzt machen wir es für uns für den Triathlon mal relativ einfach. Der anaerobe Stoffwechsel, der darf ruhig, können wir fast pauschal sagen, je tiefer, desto besser. Ich sag's jetzt mal ganz voll. Da gibt's jetzt Abwandlungen und Co., aber da müssen wir jetzt heute nicht zu speziell werden. Wir machen aber vielleicht auch da nochmal das Extrem. Wenn ich jetzt wirklich bei einer Langdistanz bin, ist das Prinzip nun mal einfach, je geringer mein anaerober Stoffwechsel ist, desto weniger Kohlenhydrate verbrauche ich bei gleicher Intensität oder bei gleicher Leistung und desto mehr Fette kann ich da einbringen. Und da muss man sich halt immer überlegen, das Ganze fußt natürlich auf unseren beiden, ja, auch Energiespeichern. Kohlenhydrate haben wir gerade gesagt, wie viel Gramm es so gibt, die sind limitiert. Fette quasi unlimitiert, ne, wenn man so möchte. Also kann man sich immer noch überlegen, der 70-Kilo-Athlet, der 10% Körperfett hat, was ja durchaus schon ein sehr guter Wert ist, der bringt also immer noch 7 Kilogramm reine Fettmasse mit sich. Wenn wir jetzt überlegen, dass 1 Kilogramm reine Fettmasse so ungefähr 7.000, 8.000 Kalorien Energie mit sich bringt, dann wissen wir, okay, auch der 70-Kilo-Athlet, der schon echt gut austrainiert mit 10% Körperfett da unterwegs ist, der liefert halt trotzdem oder hat Energievorräte von ungefähr 45.000 bis 50.000 Kalorien, die er alleine an Fettspeichern irgendwie vorhanden hat. So, jetzt wissen wir, also ich sag mal so eine Langdistanz, ne, wenn wir jetzt wieder rechnen, bei der Belastungsintensität, ja, vielleicht 800, ein Profi sicherlich auch 1000 oder 1200 Kalorien in einer Stunde gerechnet, der ist dann aber auch schneller fertig, muss man auch sagen. Also gerechnet auf 8 Stunden, wenn es vielleicht so roundabout 8000, 9000 Kalorien sind, dann reicht das auch. Also ein Bruchteil von dem, was wir an Reserven da haben. Ganz wichtig aber, wir müssen den Körper dazu bringen, die auch abrufen zu können. Wenn er das nicht kann, dann ist das natürlich, haben wir natürlich auch nichts von der Reserve. Kleiner Zusatz dazu, dass wir nur auf Fetten unterwegs sind, ist eine rein theoretische Annahme. Die funktioniert in der Praxis nicht. Wir brauchen immer ein paar Kohlenhydrate. So, also halten wir fest, aerober Stoffwechsel, Motorleistung möglichst groß, anaerober Stoffwechsel, Zusammensetzung der Energielieferanten, im Idealfall möglichst klein. Ich sag mal, je länger die Distanz, desto mehr kann man dieses desto größer schreiben halt, ne? Genau. So, jetzt ist es aber so, dass wir beim Laufen, zum Beispiel im Vergleich zum Radfahren, noch einen ganz wichtigen Kennparameter hinzu berücksichtigen müssen, nämlich die sogenannte Ökonomie. Beim Radfahren, ich habe es sehr salopp gesagt, brauchen wir das nicht, weil Radfahren ist eine total stumpfe Sportart. Ich habe eine Kurbel, die muss ich um 360 Grad drehen. Das mache ich ungefähr 70 bis 110 Mal in der Minute. Und ich habe sogar den Hebelarm vorgegeben im Zuge der Kurbellänge. So, also ich kann eigentlich da nicht großartig was falsch machen. Deswegen ist die Ökonomie beim Radfahren auch nahezu immer gleich, metabolisch fast kaum messbar, wie sich das letztendlich unterscheidet. Also es gibt Unterschiede messbar zwischen Zeitfahrposition und Rennradposition, aber wenn man jetzt die Rennradposition vergleicht, muss man sagen, naja, ob das jetzt ein Jan Frodeno ist oder ein Qualifier aus der Power and Pace Gruppe, der Unterschied wird nicht großartig messbar sein, wenn die gleich in gleicher Position unterwegs sind, weil das gibt dieser Bewegungsablauf einfach nicht her, dass man da, ich sag's mal salopp, so viel falsch oder richtig machen kann, dass das jetzt besser oder weniger ökonomisch ist. Beim Laufen natürlich ein ganz anderer Schnack. So, wir haben die Situation und jetzt können wir überlegen, was alles in diese Laufökonomie mit reinspielt. Und ich habe das schon mal salopp an anderer Stelle gesagt, das geht quasi von Kopf bis Fuß. Also, das jeder, der jetzt an Laufökonomie denkt und an Laufökonomie verbessern denkt, was... Ja, erstmal ist das ja irgendwie so, klingt wie ein schwammiger Wert, ne? So, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Laufökonomie wird besser, ja, dann sieht es halt schöner aus, wie ich laufe, dann ist die Technik besser, so ungefähr. Dann habe ich vielleicht einen besseren Armeinsatz oder einen besseren Kniehub oder eine verbesserte Schrittlänge oder meine Frequenz ist besser oder wie auch immer. Ist nicht ganz unrichtig, nicht ganz falsch, wäre das richtige Wort, ist nicht ganz falsch. Weil auch Lauftechnik sicherlich in die Laufökonomie mit reinspielt, in die Laufökonomie mit reinspielen. Tun aber auch solche Faktoren wie zum Beispiel die Steifigkeit meiner passiven Strukturen. Passive Strukturen ist sowas wie Sehnen, Bänder und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir uns vorstellen, beim Laufen dieser Bewegungsablauf, den wir da haben, ist ja nicht Kurbel umdrehen, sondern ein sogenannter Dehnungsverkürzungszyklus. Ich habe also die Situation, ich setze meinen Fuß auf, durch dieses, ja, durchaus Bremsen des ganzen Organismus, was ich da eingehe, habe ich ja einen, ja, Dehnungsvorgang, ne? Also gerade hinten, wenn man sich jetzt überlegt, welche Muskelstränge da irgendwie erstmal eigentlich verlängert werden, bevor ich dann einen Verkürzungsvorgang habe, der dann wieder dazu führt, dass durch die Kontraktion der passenden Muskulatur der Schritt quasi wieder nach vorne geht. So, und das ist der sogenannte Dehnungsverkürzungszyklus. Und in dem Fall spielt natürlich nicht nur die Muskulatur eine Rolle, sondern halt eben gerade auch die passiven Strukturen beim Fußaufsatz im Bereich des Sprunggelenks, als aber auch Übergang Achillessehne Richtung Wadenmuskulatur und so weiter und so fort. So, und da muss man halt immer dazu sagen, dass die sogenannte, man sagt es neudeutsch ja, Stiffness oder die Steifigkeit gerade dieser Sehnen und Bänder etwas ist, was mir im Falle der Energierückgewinnung, wie man immer so schön sagt, durchaus von Vorteil sein können. Also ich gebe ja Energie in das System ab, bremse das Ganze, möchte diese Energie wieder mitnehmen. Und ich sag mal, je flüssiger und steifer dieser Vorgang ist, desto weniger Energie bleibt in diesem Prozess halt hängen und desto mehr kann ich diese Energie in Vortrieb zum Beispiel umsetzen. Eine Sache, jetzt muss man sich das Ganze aber weiter strecken. Laufen geht ja nicht nur bis zum Knie oder so, sondern da kann ich die Hüfte mit einbeziehen, da geht es um eine Hüftstreckung, da geht es auch um einen Armeinsatz, da geht es aber auch darum, wie stabil ich meinen Oberkörper habe. Theoretisch könnten wir jetzt sagen, jede Stabi-Einheit, die ich mache, die im Plan steht, die ja dient wegen mir der Verletzungsprophylaxe oder auch der Flexibilität meines Schulterbereichs fürs Schwimmen, aber irgendwo zahle ich mit der Stabi-Einheit auch auf jeden Fall in meine Laufökonomie ein, weil ich dann einfach den Oberkörper aufrechterhalten kann. Gerade jetzt denken wir an die Wettkampfsituation. Es geht ja hier nicht um den einstündigen Trainingslauf, sondern es geht um die Wettkampfsituation. Ich habe schon 6 Stunden hinter mir, weil ich schon geschwommen und Rad gefahren bin, muss dann noch einen Marathon laufen. Und ich meine, man kann sich ja mal von sich selber Bilder angucken von dem ersten Zehner beim Marathonlauf und von dem letzten Zehner vielleicht. Und man wird vielleicht, vielleicht feststellen, ja, der Oberkörper ist halt eingesackt, die Schulterpartie hängt nach vorne. Ich habe da überhaupt kein aufrechtes Halten mehr. Die Hüftstreckung deutlich geringer geworden. Ich laufe nicht mehr, ich sitze eher von der Hüftstreckung. Die Schrittlänge ist kürzer geworden. So, und dann kann man sich natürlich überlegen, wie sich das auf eine Laufökonomie am Ende des Tages auswirkt. Jetzt ist mir eine Sache ganz wichtig. Jetzt kommt der, also da darf ich ruhig auch den Zahlen-Nerd, jetzt darf der Sportwissenschaftler auch rauskommen. Laufökonomie ist, glaube ich, bisher so ein Parameter. Also wenn wir jetzt die Power-and-Pace-Gruppe fragen, wie ist deine VO2 Max, dann werden die sagen, ja, zeig mir doch meine Garmin an. Ich habe schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht. Ich habe das mal anhand von Geschwindigkeiten oder so irgendwo errechnet, wie auch immer. Mit VO2 Max kann irgendwie wahrscheinlich jeder was anfangen und jeder weiß, dass die, ja, irgendwo im Bereich zwischen, ich sage jetzt mal einfach 40 bis 80 Milliliter, so ganz grob irgendwo liegt und jeder findet sich da wieder. Sagen wir bei Laufökonomie, aber die Situation ist ein total schwammiger Begriff und da kann jetzt nicht irgendwie jeder was mit anfangen. Und da muss man auch dazu sagen, dass er rechnet auch keine Garmin oder keine Sunto oder keine Polar oder was von anderen Herstellern, egal, also keine Sportuhr so ungefähr, was gleichzeitig zum Beispiel auch eine riesen Unbekannte ist, wenn es um sowas geht wie eine Berechnung der VO2 Max. Also ja, meine Uhr kann die VO2 Max berechnen, die weiß aber nicht, wie meine Ökonomie ist. Deswegen kann ich mir sehr sicher sein, dass meine VO2 Max Berechnung, ich sag mal, eher so geht so ist an der Stelle. Ja, so, jetzt geben wir diesem Parameter der Laufökonomie mal nicht nur Zahlen, sondern das ist mein großes Ziel für den heutigen Podcast, dass jeder, der das gehört hat, auch da rausgeht und weiß, was die eigentliche Bedeutung der Laufökonomie ist. Da geht es nämlich nicht darum, irgendwie den Armeinsatz ein bisschen schöner zu machen oder die Hüftstreckung ein bisschen besser oder den Laufstil zu verschönern oder vom Mittelfuß auf Vorfußläufer zu wechseln, sondern wir reden am Ende ganz pragmatisch von Minuten, die ich auf einen Marathon spare, wenn ich diese Laufökonomie verbessere. Ja? So, Laufökonomie wird gemessen metabolisch gemessen als Sauerstoffverbrauch, den ich habe, um eine gewisse Geschwindigkeitsstufe zu laufen. So, jetzt muss man sich überlegen, ich fülle das Ganze mal mit Zahlen. Ich habe einen Athleten, der braucht bei 3,8 Meter pro Sekunde, was ja eine Geschwindigkeit ist, müsste so ungefähr 4,30 Minuten auf den Kilometer sein. Bisschen schneller, 4,25 vielleicht. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Der braucht jetzt so ungefähr vielleicht 3500 Milliliter, die er da jetzt gerade an Sauerstoffbedarf hat, um diesen Vortrieb jetzt gerade zu generieren. So, Laufökonomie hat die Einheit Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht runtergerechnet auf die Geschwindigkeit, also auf 1 Meter pro Sekunde. Muss man sich jetzt nicht merken. Ich erkläre das jetzt auch nochmal in 2, 3 Sätzen. Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht ist nichts anderes als die relative Sauerstoffaufnahme. Ja, also es war jetzt so, klang so hochtrabend, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn unser Athlet eine maximale Sauerstoffaufnahme von 60 Millilitern hat, dann reden wir immer von Millilitern, das ist aber nicht ganz richtig, ist eigentlich Milliliter pro Minute, also Sauerstoff, den ich pro Minute verarbeiten kann in der Muskulatur, relativiert auf mein Körpergewicht. Diese Relativierung aufs Körpergewicht gibt es immer deswegen, um halt unterschiedlichste, gerade Gewichtsklassen miteinander vergleichen zu können. Also der 90 Kilo Athlet hat immer deutlich mehr absolute Sauerstoffaufnahme als der 60 Kilo Athlet, weil der hat einfach mehr Muskelmasse, die versorgt werden muss. Und ja, deswegen ist das ist der absolute Wert quasi höher. Relativiert man das durch 90 oder 60 Kilo, wird man vielleicht feststellen, okay, in Relation haben die gleiche Sauerstoffaufnahme. Und ja, dafür gibt es diese Rechnung pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann reicht natürlich nicht die relative Sauerstoffaufnahme, sondern ich beziehe das dann immer noch quasi auf, also es wird immer runtergebrochen auf 1 Meter pro Sekunde in der Wissenschaft oder in der Sportwissenschaft, um halt eine Kenngröße zu haben, wo ich sagen kann, okay, auf 1 Meter pro Sekunde einigen wir uns alle, wir machen nicht Minuten pro Kilometer oder sowas halt, sondern 1 Meter pro Sekunde und überlegen uns, wie viel Sauerstoff benötigt oder relative Sauerstoffmenge benötigt der Athlet, um 1 Meter pro Sekunde zu laufen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, wir haben eben die VO2 Max eingeordnet, so zwischen 40 und 80 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht, jetzt bleiben wir mal sauber im Terminus. Wenn ich das jetzt relativiere an Laufökonomie für diesen 1 Meter pro Sekunde, dann kann das variieren von ungefähr 8 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht pro 1 Meter pro Sekunde bis hin zu 14, 15 Milliliter und so weiter und so fort. So, also nahezu fast das Doppelte an Sauerstoffbedarf, was der gleiche Athlet haben kann. Der braucht also die doppelte Menge an Sauerstoff, um den Vortrieb zu generieren. Jetzt kann man sich überlegen, der nimmt den natürlich nicht irgendwo her. Der Athlet kann jetzt nicht hingehen und sagen, oh, weil ich jetzt die Geschwindigkeitsstufe laufen will, nehme ich jetzt einfach mal das Doppelte, sondern der Athlet hat ja gar keine Wahl. Der geht da hin und überlegt sich, okay, das ist meine Menge an Sauerstoff, die ich jetzt gerade bereitstellen kann. Das habe ich an maximaler Menge, die ich zur Verfügung habe. Dann laufe ich ja meinen Marathon nicht an meiner VO2 Max, sondern nehme einen gewissen Prozentsatz davon. Und dann ist ja da die Frage, wie viel 1 Meter pro Sekunde kann ich denn damit jetzt gerade rausholen? Und wenn ich natürlich eine Laufökonomie von 14 habe, habe ich natürlich das große Problem, ja, da bleiben am Ende weniger 1 Meter pro Sekunde von meiner Verfügbarkeit an Sauerstoff. Wohingegen der Athlet mit 8 Millilitern natürlich den ganz, ganz großen Vorteil hat, dass er einfach so ökonomisch unterwegs ist, dass er da mehr 1 Meter pro Sekunde rausholen kann, trotz gleicher Sauerstoffmenge. Ja? Ich stelle die steile These auf, dass ich glaube, dass im Profi-Triathlon die Laufökonomie mit Abstand der wichtigste Parameter ist, wenn es darum geht, seine Leistungsfähigkeit zu entwickeln und schneller zu sein als die anderen. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich kaum einen Langstreckentriathleten finden, jetzt also wirklich mal von der absoluten Spitze gesprochen, wir nehmen jetzt imaginär die Top 25 Langstreckentriathletinnen und Triathleten, dann glaube ich, dass die alle eine enorm große Motorleistung haben. Die werden alle einen großen aeroben Stoffwechsel haben. Da werden wir wahrscheinlich, also bezogen jetzt mal auf Männer, Frauen haben immer geringere maximale Sauerstoffnahmewerte, aber da wird es wahrscheinlich keinen geben, der nicht irgendwie bei 75 Millilitern aufwärts liegt. Natürlich macht es einen Unterschied zwischen 75 oder 80 Millilitern, aber auch da, der Unterschied der Laufökonomie kann viel eminent größer sein als der Unterschied in der maximalen Sauerstoffnahme bei 5 Millilitern. Wir werden auch da.
Ja, Beispiel die Überbiker, ja, die einen richtig großen Motor haben, aber nicht laufen können. Das ist eine Laufökonomie-Geschichte.
Zum Beispiel, genau. Ja, das kann auf jeden Fall, also es kann auch da Unterschiede natürlich geben bei der Sauerstoffnahme zwischen Laufen und Radfahren. Das natürlich, kann sich unterscheiden, klar. Aber auch da hast du völlig recht. Also ist natürlich auch immer noch die Situation, dass, der Athlet möglicherweise einfach nicht in der Lage ist, diese Motorleistung, die er hat, und der Überbiker hat die, garantiert, weil die hat er ja beim Radfahren auch, der wird beim Laufen jetzt nicht so verhältnismäßig schlechter trainieren, dass er die da nicht auch irgendwo vorweisen kann. Also liegt es wahrscheinlich am ehesten daran, dass er diese Motorleistung nicht auf die Straße bringen kann, also die Ökonomie nicht passt an der Stelle, ganz genau. So, und ich glaube, dass das im Profibereich, also man sieht das auch so, das sehe ich bei meinen Athleten auch, gerade, also wenn die jetzt nicht gerade 23 sind und im Profizirkus, sondern auch wirklich schon 10 Jahre Profisport hinter sich haben, dann ist alles, was irgendwie Motorleistung als auch Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel möglichst gering und so, das ist eine sichere Bank. Da kann man eigentlich drauf wetten, dass das so ist. Und das ist auch teilweise im November, Dezember schon so. Also ich sag's mal positiv, das ist eigentlich schon sehr gut gefestigt. Die haben so viele Trainingsjahre hinter sich, dass die da sehr schnell wieder beim absoluten Optimum sind. Denen fehlen vielleicht am Anfang 10%, aber halt nicht 30. Wenn wir es jetzt negativ oder sagen wir pessimistisch aussprechen wollen, dann müssen wir sagen, naja, da ist das Potenzial halt auch nicht wirklich groß. Das ist dann eher an anderer Stelle. Und da muss man klar sagen, dass das Potenzial aller Voraussicht nach irgendwo bei der Laufökonomie liegt. Und wir da halt eine Situation haben, dass gerade die Laufökonomie zwar total gut messbar ist, wir aber immer noch vor dem, ja, ich sag jetzt einfach mal Problem stehen oder vor der Herausforderung stehen, sagen wir es positiv, dass wir nie genau wissen, wo ist denn jetzt der Haken? Liegt es an der Oberkörperhaltung? Ist es die Lauftechnik? Ist es die Steifigkeit der Sehnen und Bänder? Und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr komplexe Herausforderung, die Laufökonomie zu verbessern. Deswegen, ich offen gesprochen, und es soll jetzt keine, Werbung sein, aber sehr froh bin, dass ich die immer messbar machen kann. Weil ich eben dann, da muss ich wirklich sagen, bei einem aeroben Stoffwechsel und einem anaeroben Stoffwechsel weiß ich genau, was ich tun muss, damit der Athlet den höher oder tiefer hat. Das ist einfach. Mhm. Bei einer Laufökonomie muss ich aber für jeden Athleten neu hingehen und gucken, wo steht er jetzt eigentlich gerade? Und dann muss ich durchaus auch ein bisschen Trial and Error machen und einfach gucken, wie bekomme ich den denn zu einer besseren Ökonomie? Die erste Herangehensweise dabei ist halt immer hinzugehen und zu sagen, lass erstmal für vernünftigen Laufumfang sorgen. Ja, also lass uns erstmal dafür sorgen, dass der Athlet, also jetzt bitte nicht die Kilometerzahlen, die ich jetzt gleich nenne, irgendwie für bare Münze nehmen und auf sich übertragen, aber wenn wir jetzt mal einen Profi nehmen, dann sind wir da sicherlich in der Situation, der wird jetzt in normalen Wochen irgendwie seine 60, 70 Kilometer in der Woche ungefähr laufen, im guten Durchschnitt. Der wird irgendwann auch mal Wochen haben, wo der 80, 90 Kilometer läuft und vielleicht in den Hochwochen auch mal 100 bis 120. Wir kennen beide auch Triathleten, vielleicht auch noch so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, älterer Schule, und das ist keineswegs despektierlich gemeint, aber wo gerade umfangorientiertes Training noch viel, ja, bedeutender war einfach. Ich kenne auch Leute, die laufen 150 Kilometer in der Woche oder die sind nicht zufrieden, wenn sie die 150 nicht geknackt haben, weil sie dann denken, sie hätten jetzt nicht vernünftig trainiert oder sowas halt, ne? Wo ich immer sagen würde, ich glaube, 150 muss kein Profi-Triathlet am Ende laufen oder also zumindest nicht oft. Aber da gehört einfach eine gewisse Kontinuität dazu. Also die Laufökonomie, der größte Game Change oder sagen wir mal, das, was am meisten darauf einspielt, wird wahrscheinlich am ehesten der Umfang sein. Deswegen erstmal ruhig sicherstellen, dass ein gewisser kontinuierlicher Umfang immer irgendwie dabei ist. Und da geht es auch nicht darum, ob das jetzt die Intensität, weiß Gott, wie doll ist. Und wir brauchen jetzt auch nicht anfangen mit hochintensiven Sachen, die wir auf der Bahn laufen und so. Klar, später alles wichtig und richtig und hat absolut seinen Sinn. Aber wenn die Kontinuität nicht da ist, dann habe ich zum Beispiel die Situation, dass einfach möglicherweise nicht genug Impact zum Beispiel vorliegt, also Impact im Sinne von Fußaufsatz auf Asphalt, was immer ja eine gewisse, ja, Erosion mit sich bringt, weil mein Körpergewicht gerade mit Gewichtskraft und Co. oder aufknallt, wenn man jetzt so möchte, was natürlich immer dazu führt, dass halt passive Strukturen auch ein Stück weit steifer zum Beispiel werden und das mit dem Energiegewinnungsprozess halt ein Stückchen besser funktioniert. Mhm. Lass uns dem Kind, ich möchte ein Rechenbeispiel heute durchbringen noch, und bevor wir gleich alle inhaltlich verlieren, was ich nicht hoffe, also möchte ich gerne ein Rechenbeispiel anbringen, damit man mal sich ungefähr überlegen kann, wie groß wirklich diese Auswirkung jetzt gerade der Laufökonomie sein kann. Und ich mache das am Ende so, ich beziehe das auf eine Zeit auf dem Marathon. Ja, also so, dass wirklich jeder das fassbar machen kann. Wir wollen nicht nur reden in Millilitern pro Minute, pro Kilogramm Körpergewicht, pro Meter pro Sekunde und wie ist das denn bei welcher Laktatbildungsrate so ungefähr, sondern wir wollen wissen, was habe ich denn jetzt wirklich davon, so dass jeder die Sprache versteht? Ich mache ein Beispiel. Und zwar nehmen wir uns einen Athleten, der eine maximale Sauerstoffaufnahme, also eine VO2 Max von 60 Millilitern hat. Also 60, Terminus richtig jetzt, 60 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Ja? Das ist also, um das mal so zur Einordnung zu haben, das ist durchaus schon ein echt guter Triathlet jetzt gerade. Also wirklich jemand, wo ich sagen würde, wenn wir es mal so in Kategorien einordnen, der Rookie, der muss keine 60 Milliliter haben. Der Allrounder braucht die auch nicht. Der Finisher wird so, ja, der kann auf dem Weg dahin sein, aber der muss die nicht haben, wenn die anderen Faktoren stimmen. Der Racer und Qualifier, die müssen die haben. Ja, um das halt ganz klar einzuordnen. Also da glaube ich, dass, oder nee, anders, da bin ich mir sicher, dass wenn man 14 Stunden die Woche trainiert, da wird man nicht drum rumkommen, weil man in diesen 14 Stunden so viel Sauerstoff umsetzt, dass das System sich garantiert so anpassen wird, dass halt mehr Mitochondrienmasse da ist, die halt Sauerstoff umsetzt und die VO2 Max ist größer.
Ich folge dir weiter, ich spiele nur gerade ein bisschen an meiner Garmin rum, das hat jetzt aber nichts damit zu tun.
Ja. Guck du mal ruhig, wo das so liegt.
Ja.
So, jetzt wollen wir das Ganze auf einen Marathon runterbrechen. Ich habe also Ausgangsstatus, meine absolute Spitzen-VO2 Max, die ich halt liefern kann in einem Labortest oder wo auch immer, ist 60 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Jetzt muss man sich überlegen, von dieser VO2 Max kann ich nicht an dieser VO2 Max laufen, wenn ich einen Marathon laufen will, sondern ich brauche davon einen abgeleiteten Prozentsatz. Ich sage mal so, wenn jetzt wirklich ein gut austrainierter Triathlet sich im Schwellenbereich bewegt, also Schwellenbereich, machen wir es ganz einfach, setzen wir mal so mit Anschlag 10 Kilometer gleich, dann liegen wir da irgendwo so zwischen 80-90% der VO2 Max ganz grob, in Abhängigkeit des anaeroben Stoffwechsels, wie viel ich davon quasi in Vortrieb generieren kann und nicht in Laktatabbau zum Beispiel setzen muss und so weiter. Also 80-90 klappt nicht für einen Marathon. Wir gehen jetzt also mal davon aus, dass der so ungefähr sich im Bereich von 60% seiner maximalen Sauerstoffaufnahme bewegt. So, wenn er 60 Milliliter Sauerstoff hat und sich bei 60% bewegt, jetzt fügen wir die Komponente der Laufökonomie hinzu und wir machen es mal wirklich jetzt gerade extrem und überlegen uns, der hat 14 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht pro Meter pro Sekunde an Laufökonomie. Das heißt, von diesen letztendlich gerade 60 Millilitern kann der 60% sich zunutze machen. Der braucht aber auch 14 Milliliter pro Meter pro Sekunde, um das halt umzusetzen. Macht eine Laufgeschwindigkeit von 2,57 Meter pro Sekunde, die er jetzt gerade läuft. Ja? So, wenn wir das umsetzen wollen auf die Marathonzeit, dann liegen wir da irgendwo so bei 6 Minuten 29 ungefähr, also Minuten pro Kilometer. Kommt eine Marathonzeit bei raus von 4 Stunden 33 Minuten. Also durchaus ja was, wo man jetzt sagen würde, das ist schon eine ordentliche Zeit. Das ist also jetzt vielleicht nicht Kategorie Racer und Qualifier, aber mit 14 Millilitern Laufökonomie ist der halt auch so, dass man sagen muss, der hat da viel Potenzial. Also der muss da auf jeden Fall ran und da liegt viel mehr Potenzial als in seiner zum Beispiel maximalen Sauerstoffaufnahme jetzt gerade. So, wenn wir jetzt einstreuen, dass wir von 14 Millilitern runter wollen und wir möchten eine Verbesserung nur um 10%, wenn wir uns jetzt überlegen, 10% bei der Sauerstoffaufnahme, kann jeder sich überlegen, ne, jetzt getrackt über die Sportuhr so ungefähr, wie viel die sich steigert, wenn man einen normalen Trainingsprozess von Dezember bis März hat oder April. Da wird die problemlos locker um 10% steigen. Also von 50 auf 55 Milliliter. Ja, wenn das nicht funktionieren würde, dann bräuchte man nicht trainieren. Dann wäre es umsonst so ungefähr. Also ich nehme jetzt wirklich nur diese 10%. Wir sind also nicht mehr bei 14 Millilitern, sondern wir ziehen 1,4 Milliliter ab, sind bei 12,6 Millilitern. Und aus 12,6 Millilitern macht der Athlet dann demnach nicht mehr diese 2,57 Meter pro Sekunde, sondern spart halt am Ende auf die Marathon-Pace. Der läuft die dann nicht mehr in 6,29, sondern in 5,50 Minuten auf den Kilometer.
Das ist ein Unterschied.
Spart also 40 Sekunden. Hochgerechnet auf den Marathon ist die Marathonzeit am Ende nicht mehr 4,33, sondern 4,06. Ja. Der hat also 27 Minuten gespart. Mhm. So, der kann also quasi nochmal Mittagessen gehen danach, wo er eigentlich im Ziel gewesen wäre, wenn er diese 10% nicht gehabt hätte. Also was ich sagen möchte vor allen Dingen ist, hier geht es bei Laufökonomie nicht um so ein bisschen Mühe verbessern und ein bisschen schöner laufen und ein bisschen schöneren Laufstil und wie auch immer was, sondern das ist ein ganz knallharter metabolischer Parameter, der, wenn nicht der wichtigste ist für den einzelnen Athleten, und der halt wirklich ganz, ganz extrem auch am Ende auf die Zeit halt einspielt, die ich da auf dem Marathon brauche. Gehen wir mal vielleicht nochmal in den Profibereich, weil ich das eben gesagt habe. Wir machen ein anderes Beispiel. Wir nehmen wirklich einen Top-Athleten. Der hat 80 Milliliter Sauerstoffnahme. Der verbraucht davon oder nimmt davon aber auch 70% seiner VO2 Max, weil der halt mehr Sauerstoff in Fortbewegung umsetzen kann letztendlich. Und der hat natürlich dann aber auch nicht 14 Milliliter, sondern vielleicht 10. Aber auch da muss man sich überlegen, wenn ich von der Unterschied gerade zwischen, ich sag's nochmal, 10 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht pro Meter pro Sekunde oder 9 Milliliter, wo man jetzt sagen würde, ja Herrgott, 10 oder 9, ist ja egal. Aber der Unterschied für den Profi mit 80 Milliliter VO2 Max liegt halt auch am Ende auf der Marathonzeit bei 12 Minuten.
Ui.
Also im Profibereich halt irgendwie Himmel und Hölle.
Ja.
Selbst 5% machen immer noch 6 Minuten Unterschied auf der Marathonzeit aus. Also man kann sich halt überlegen, 5%, ich würde jetzt sagen, sportwissenschaftlich, statistisch so gerade signifikant, aber als Individuum im Profisport eine Sache, wie gesagt, man kann sich ja überlegen, 6 Minuten Marathonzeit, ich meine, das ist irgendwas zwischen 2,40 und 2,46, das ist halt beim Ironman of Hawaii der Unterschied zwischen Platz 1 und, keine Ahnung, 8 wahrscheinlich oder sowas halt, also ein sehr, sehr großer Unterschied. Und deswegen, ich will da einfach nur nochmal deutlich machen, selbst kleinste Veränderungen in der Laufökonomie können halt riesige Auswirkungen haben auf dann am Ende auch bis hin zur Marathonzeit. Also das ist halt keine Sache, bei der es nur um Kleinigkeiten geht, sondern das ist halt irgendwie was vermutlich auch für jeden Age-Grouper am Ende mehr auf irgendwie das Thema Marathonzeit oder Zehnerzeit oder Halbmarathonzeit oder auch Halbmarathon hinten draufgelaufen Zeit oder sowas halt einspielt, als jede Veränderung zum Beispiel der, weiß ich nicht, der VSV Max zum Beispiel. Ne? Also nicht, dass die nicht, die ist natürlich trotzdem als Basis extrem wichtig. Ich habe nichts davon, wenn ich 45 Milliliter VSV Max habe, weil da ist die Motorleistung dann wieder zu klein, als dass der Unterschied natürlich groß ist. Aber auch schon bei mittel- oder normalgroßen maximalen Sauerstoffnahmen Laufökonomie super wichtig an der Stelle. Genau, und das ist mir einfach so wichtig, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Laufökonomie, also VO2 Max kennt jeder. Laufökonomie ist aber immer noch irgendwie was man mit Schönlaufen verbindet oder dem optischen Laufstil oder wie auch immer. Aber ich will halt nur nochmal deutlich machen, das ist halt ein riesen Ding.
Ja, jetzt kommt der Laie und sagt, ich kaufe mir 4% mehr Laufökonomie für 250 Euro im Schuhgeschäft.
Ja, klappt auf keinen Fall. Also natürlich gibt es da gerade jetzt so in den letzten 2 Jahren natürlich auf dem Schuhmarkt hervorragende Entwicklungen, wo man einfach sagen kann, die machen sich eben genau das zunutze. Also das ist ja das quasi, was die Schuhe oder die Hersteller, was Carbonsohlen und Co. suggerieren, dass man damit am Ende XY% ökonomischer ist. Das kann auf jeden Fall einen Impact haben, also würde ich nicht bestreiten. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist wahrscheinlich metabolisch nicht messbar, weil man muss sich immer überlegen, also wenn wir jetzt gerade von Sauerstoffaufnahmen sprechen, wir reden ja davon, dass das sind dann ja Sauerstoffaufnahmen im, also von mehreren 1000 Millilitern, also 3500 Milliliter. Und da muss man ganz ehrlich sein, der Unterschied zwischen 3500 und 3550 Milliliter, wenn man sich das mal runterbricht prozentual, das ist eigentlich nicht messbar. Also kein Gerät der Welt hat so eine hohe Messgenauigkeit, dass ich das ganz sicher sagen kann, dass man da jetzt gerade 50 Milliliter mit spart und so weiter und so fort. Also wir haben das selber oben schon mal diverse Male gemacht, dass wir verschiedene Schuhe verglichen haben, egal ob es jetzt der Vaporfly ist oder der Carbon X von Hoka oder der was auch immer, auch gerne dann verglichen mit normalen Schuhen. Es lassen sich hin und wieder Tendenzen erkennen, aber zum Beispiel auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten variieren die auch. Also man muss halt auch hingehen und ganz klar sagen, dass diese Schuhe je nach Geschwindigkeit als auch Körperkonstitution unterschiedlich wirken können und auf die Laufökonomie ja vielleicht einzahlen können, ja vielleicht aber auch nicht, ja vielleicht aber sogar auch das Ganze negativer machen können. Ne? Also nehmen wir jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, ohne jetzt den Hersteller hervorzuheben, aber weiß ich einfach, weil ich den selber irgendwie jetzt ein paar Mal gelaufen bin, aber der Carbon X hat ja eine leicht, ich sag's mal sehr salopp jetzt gerade, aber eine runde Sohle. Das heißt, die Idee ist natürlich auch, dass der Fußaufsatz da stattfindet, wo dass der Tiefpunkt des Runden ein Stück weit auch vorbei ist, um halt eben den Vortrieb direkt mitzunehmen, um nicht noch mehr zu bremsen. Wenn ich jetzt aber wie ich ein langsamer, dicker Läufer bin und natürlich gerade da, wo das irgendwie der Todpunkt quasi der Sohle, wenn man so möchte, natürlich aufsetzt, dann ist ja erstmal die Hürde des Bremsens gerade auch ein Stück weit größer. Also ob unser einer damit irgendwie einen Gewinn in der Laufökonomie hat, wenn er seine 5,30 hier um die Alster läuft, boah, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Am Ende, ich finde die Entwicklung ganz hervorragend. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Es gibt ja immer mal wieder Gerüchte, ob man die jetzt sperrt oder nicht oder sowas halt. Was mich ehrlich gesagt im Triathlon immer verwundert, weil wenn man sieht, was mit Rädern irgendwie im Triathlon möglich ist, viel, viel größerer Impact, weil viel, viel höherer Wert an Aerodynamik, viel, viel mehr Widerstand und so weiter und so fort, weil höhere Geschwindigkeit. Aber klar, ich meine, das ist durchaus ein Mittel, wo ich finde, dass die Reise da irgendwann eigentlich zum individuellen Schuh gehen muss. Und vielleicht auch dazu, dass, und jetzt wieder, das ist keine Verkaufsveranstaltung, aber dass das vielleicht auch jeder für sich selber rausfindet, wie seine Laufökonomie bei seiner angestrebten Marathongeschwindigkeit mit dem und dem Schuh jetzt gerade ist. Mhm. Also wir haben das halt 2-3 Mal gemacht. Wir hatten das letztes Jahr vom Marathon in Hamburg, dass ich das spaßeshalber mit jemandem gemacht habe und wir einfach wirklich geguckt haben, okay, wie ist jetzt da ging es um mal eine Einordnung zu finden, um eine Finalzeit von, schaffe ich unter 2,40, ja oder nein? Also durchaus schon flott. Auch jemand, der auf jeden Fall also Motorleistung und so weiter, super, aber auch jemand, der bei der Laufökonomie eher so geht so, sowieso schon unterwegs war. Und dann war die Frage, hat der Schuh darauf eine Auswirkung? Und wir haben halt eben die gängigen getestet, die er hatte und die er eingelaufen ist. Das ist natürlich immer eine Grundvoraussetzung. Ne? Ich mache das nicht mit, kann das nicht machen mit nicht eingelaufenen Schuhen. Und das ist dann halt so, wo man sagt, da gibt's leichte Tendenzen, dann ist mal bei der Geschwindigkeit der besser und bei der Geschwindigkeit der und bei der Geschwindigkeit der. So, jetzt ist aber, muss man auch dazu sagen, ist eine Einzelfallstudie, insofern da nicht gerade bei rauskommt, dass jetzt wirklich einer bei Marathongeschwindigkeit der und der hervorsticht, dann würde ich da jetzt keine Empfehlung aussprechen. Aber er ist am Ende mit dem gelaufen, wo auch die Ökonomie quasi jetzt gerade auf dem Papier die beste war. Ich glaube, es war keine 2,40, aber eine 2,41, 2,42 oder sowas halt wegen Krämpfen am Ende. Aber vom Prinzip her so, dass man sagen könnte, man kann das natürlich individualisieren. Aber vielleicht da, um also raus an jeden Einzelnen, bevor ich anfange, eine Laufökonomie unter Berücksichtigung meines individuell für mich gebauten Schuhs im Labor herauszufinden, gibt es hunderte, tausende andere Möglichkeiten, wie ich erstmal dafür sorge, dass ich die Laufökonomie irgendwie nach unten bringe im Sinne von mich ökonomischer machen.
Ja, die Frage stellt sich jetzt natürlich nach der Praxis, aber vorher ein ganz kurzer Exkurs. Wie messt ihr die Laufökonomie bei euren Leistungstests in euren Laboren?
Du hast gerade ganz kurz gesagt, das ist ein bisschen das Problem bei der Frage. Aber ich versuche es ganz, ganz kurz zu halten. Also das Prinzip ist immer, der Athlet läuft unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen. Die müssen eine gewisse Dauer haben, damit man einfach eine Messgröße hat, die valide über einen gewissen Zeitraum passiert. Also in dem Fall jetzt gerade 5 Minuten, davon läuft der 4, 5, 6 Stufen. So, und der hat dann eine klassische Spiromaske, hat jeder, glaube ich, schon mal gesehen. Also hängt an einer Spirometrie und es wird gemessen die absolute Menge an Sauerstoff, die er pro Minute da jetzt gerade umsetzt. Ich habe natürlich vorher, weiß ich, das Körpergewicht von dem Athleten, klar, sodass ich das auch auf die relative Sauerstoffnahme runterbrechen kann. So einfach in der Erklärung. Das ist aber leider nicht alles, weil man muss immer bei der Ökonomie dazu sagen, dass man vor allen Dingen auch dabei berücksichtigen muss, dass zum Beispiel bei dieser metabolischen Messgröße der Sauerstoffaufnahme ich immer die Situation habe, dass ich zum Beispiel einen Ruheumsatz habe, der bei jeder Geschwindigkeitsstufe natürlich mit reinfällt. So, jetzt kann man sich aber überlegen, ob ich jetzt, ich sag's mal sehr einfach jetzt gerade, aber ob ich 6 Minuten, 5 oder 4 Minuten auf einen Kilometer laufe, das hat natürlich, da Sauerstoffnahme nahezu immer linear mit der Intensität ansteigt, hat der Ruheumsatz natürlich einen anderen Impact auf die sehr langsame Stufe, wo das vielleicht noch vereinfacht erklärt jetzt gerade 10% der gesamten Sauerstoffaufnahme ausmacht. Also diese, weiß nicht, 300-400 Milliliter, die ich da jetzt gerade habe, an Ruheumsatz. Der Ruheumsatz natürlich bei steigender Intensität immer unwichtiger wird. Das heißt, auf dem Papier würde die Ökonomie eigentlich sagen, naja, der Ruheumsatz ist am Anfang hoch, also die Ökonomie tendenziell schlecht, weil der Ruheumsatz spielt mehr mit rein. Je größer die Intensität wird, desto kleiner, also könnte die Ökonomie theoretisch besser werden. Ist aber dann in der Hinsicht nicht ganz richtig, sondern ich muss halt immer hingehen und die Laufökonomie, wenn ich eine valide Aussage darüber treffen will, auf jeden Fall die nivellieren quasi und den Ruheumsatz rausrechnen. Und das ist jetzt abschließend dazu, ein ganz entscheidender Parameter, den ich unbedingt rausrechnen muss, ist auf jeden Fall die Beta-Oxidation, also quasi der Fettstoffwechsel, vereinfacht gesagt. Weil ich habe immer die Situation, dass je mehr Fette ich verstoffwechsel, desto mehr Sauerstoffnahme brauche ich dafür. Also Fettstoffwechsel braucht halt mehr Sauerstoffnahme als Kohlenhydratstoffwechsel. Je langsamer ich laufe, desto mehr Fettstoffwechsel habe ich, desto auf dem Papier mehr Sauerstoff brauche ich, also auch gerade für diesen Fettstoffwechsel. Und jetzt kann man sich überlegen, zwischen 6, 5 und 4 Meter pro Sekunde sind natürlich unterschiedliche Stufen des Fettstoffwechsels. Bei 6 extrem ausgeprägt, bei 5, ja, so eine Mischkalkulation so ungefähr. Bei 4 Minuten bin ich an der Schwelle unterwegs, da habe ich gar keinen Fettstoffwechsel mehr. So, und je nachdem habe ich natürlich dann auch eben diese Sauerstoffnahme, die ich für den Fettstoffwechsel einmal gerade da rausrechnen muss. Muss also, wenn ich die, wie gesagt, vernünftig betrachten will, halt auf jeden Fall bedenken, Ruheumsatz muss raus und also Beta-Oxidation, Fettstoffwechsel muss auf jeden Fall auch rausgerechnet sein. Und dann habe ich am Ende genau die Situation, ich habe eine Größe Sauerstoffnahme, relativiere die aufs Körpergewicht und rechne die ganz stumpf durch die gelaufene Geschwindigkeit. Also wenn der 3,5 Meter pro Sekunde läuft und das sind sehr einfach jetzt gerade 3500 Milliliter oder sagen wir mal, weiß ich nicht, 70 Milliliter relative Sauerstoffnahme, dann weiß ich, okay, das ist die und die Laufökonomie jetzt gerade für die Geschwindigkeitsstufe, beziehungsweise dann runter auf Meter pro Sekunde gerechnet.
Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute uns folgen konnten, aber alle warten auf die Frage,
was kann ich jetzt endlich machen?
Genau,
und du hast sag doch jetzt einfach die eine Trainingseinheit, die das verbessert.
Genau, du hast vorhin von deinen Athleten gesprochen, zu deinen Athleten gehört ja jetzt auch Patrick Lange und die Frage stellt sich auch, warum ist der so beim Laufen der Beste der Welt auf der Langdistanz?
Ja, ich würde jetzt gerade noch ein bisschen sagen, das müssen wir erstmal nochmal wieder bestätigen auch, ne? Also da gibt es auch andere, die 2,39 laufen und das ist sicherlich, also hinten drauf, und das ist sicherlich eine große Herausforderung, dass er, also den Satz schiebe ich jetzt vorweg, weil mir das wichtig ist. Also das müssen wir erstmal nochmal nachweisen. Das müssen wir auch, also wir, ist klassisch immer, ne, wenn der Coach von wir redet, bei wir müssen 2,39 auch erstmal in Europa laufen. Das Prinzip bleibt immer das gleiche. Wenn es gut läuft, sind es Coach und Athlet. Wenn es schlecht läuft, nur der Athlet. Patrick ist also auch mal irgendwann in Europa nicht 2,39 gelaufen. Jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir 2,39 laufen. Bleiben wir da schön sauber im Coach-Terminus.
Ja, nee, was, genau, was muss ich tun, um 3:30
genau
zu laufen,
das, raus? Das ist ja letztendlich das genau, also ohne jetzt, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was er bei 2:39 für eine Sauerstoffnahme hat, so ungefähr, aber das Prinzip ist genau das. Also es ist halt einfach eine hohe Sauerstoffaufnahme. Jetzt kommt ihm bei der relativen Sauerstoffnahme zugute, dass er eher schmal ist, natürlich dann relativ wenig Muskelmasse hat, die er jetzt beim Laufen gerade nicht in Vortrieb umsetzen kann. Also er hat jetzt halt kein großes Kreuz zum Beispiel. So, das ist sicherlich eine Körperkonstitution, die ihm da zugutekommt. Das ist ja vom Prinzip her, also dafür ist es beim Radfahren dann nachteilig. Ne? Da wären 8 Kilo mehr sicherlich ein Vorteil auf relativ flachen Strecken bei Ironmans. Und der anaerobe Stoffwechsel ist sehr gering. Also so gesehen der Fettstoffwechsel ziemlich gut ausgeprägt. Und dann ist die Laufökonomie genau das alles Entscheidende. Und das ist halt genau die Situation, dass er es halt schafft, einfach nicht zuletzt wegen Technik, aber auch wegen Lebenskilometer, die ja schon gelaufen ist und so weiter und so fort, halt seinen Körper so hinzubiegen, dass er halt sehr ökonomisch seine vorhandene Motorleistung auf die Straße bringen kann. Und das ist das, was ihn auszeichnet. Aber, muss man auch ganz klar sagen, wo man auch immer wieder, wo auch er immer wieder dran arbeiten muss, um das zu verbessern. So, und da gehört halt ganz stumpf hinzu, auch eine gewisse Anzahl an Kilometern zu laufen. Also, da ist jetzt gerade, also jetzt weiter Einblick, aber da ist die Struktur gerade sicherlich auch so, dass er seit einigen Wochen immer so um die 60, 70 Kilometer halt jede Woche erstmal als reine Basis läuft und erstmal ganz stumpf Kilometer sammelt. So, und das ist, also, um das auch vielleicht mal zu sagen, das ist keine Hexerei, weil Hexerei habe ich nichts von, wenn mir die Basis fehlt. Also wir können gerne später hingehen und oder beziehungsweise machen wir natürlich mehr oder weniger parallel, aber da geht es auch dann um Lauftechnik und da wird auch, gibt es natürlich gewisse Intensitäten, die gelaufen werden müssen. Und da wird auch mal auf die Bahn gegangen für 8x1000 Meter im Schwellenbereich. Ja, klar, um die anderen Wege auch zu optimieren und sowas halt oder auch auf die Laufökonomie einzuzahlen. Aber das Erste, und das ist das alles Entscheidende, was auch jeder als ganz einfache Trainingsempfehlung mitnehmen kann, ich würde Laufkilometer zählen. Weil jeder einzelne Kilometer auf die Laufökonomie einzahlt. Und ich würde wirklich auch hingehen und ganz stumpf die Ökonomie Laufkilometer zählen. Also das ist eine Sache, die mache ich mit jedem Athleten. Brauche ich beim Radfahren nicht machen. Da ist natürlich Quatsch. Aber beim Laufen einfach eine Sache, wie auch in Ansätzen beim Schwimmen, eine Sache, wo einfach geschwommene oder gelaufene Kilometer schon eine sehr große Aussage darüber treffen, wie halt jetzt gerade das Trainingspensum so gewesen ist.
Das ist so ein bisschen eine Gretchenfrage hier im Haus. Da bin ich mir absolut nicht einer Meinung mit Simon, auch wenn wir oft in anderen Dingen anderer Meinung sind. Ich behaupte immer, für einen Age-Grupper gibt es keine sinnvollen Regenerationsläufe. Ja, weil ich einfach sage, Laufen ist die verletzungsanfälligste Sportart. Wenn ich regenerieren will, tue ich das anders. Simon sagt, ich brauche aber auch Regenerationsläufe, um auf den Umfang zu kommen beim Laufen.
Ja.
Ist ein Lauf im Rekon-Bereich, zählt der mit dazu? Verbessert auch der?
Der zählt auf jeden Fall mit dazu. Aber trotzdem habt ihr beide recht. Also du hast in der Intention deiner Aussage hast du recht, dass wenn ich jetzt angeschossen aus einer Trainingswoche komme, dann hilft es mir nicht, nach 2 Tagen nochmal den lockeren Zehner zu laufen. Zumal dann, muss man ja auch sagen, die Diskussion führen wir ja auch öfter, naja, auch die Frage ist, bei welcher Geschwindigkeit laufe ich das jetzt gerade? Und natürlich hat Laufen, bringt immer eine sehr hohe strukturelle Belastung zum Beispiel mit sich. Also für die Regeneration deines Immunsystems noch wahrscheinlich egal. Auch für die Regeneration deines Protein-Turnovers auch noch egal. Aber natürlich strukturell würdest du jetzt sagen, ja, aber ganz ehrlich, wenn mir halt nach so einer Belastungswoche ich halt hier ein Zirpen merke und da eins und mir die Schienbeinkante ein bisschen wehtut, dann ist der 8 Kilometer Regenerationslauf nicht das, was du meinst jetzt gerade im Sinne von, damit kann ich vernünftig regenerieren. Richtig, aber ganz klar muss man auch sagen, dass wovon wir reden ist, diesen Organismus auch im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen zu halten, also für einen dauerhaften Impact, um die Stiffness sicherzustellen, brauche ich halt auch dauerhaft Laufkilometer an der Stelle. Für Sauerstoffaufnahme oder Sauerstoff, den ich umsetze, muss ich halt auch dauerhaft irgendwie laufen, um halt eben diese 3500 Milliliter bei, keine Ahnung, 5 Minuten auf den Kilometer jetzt gerade zu haben und die umzusetzen. Und da nützt es mir auch nichts, auf eine Alternativsportart wie, weiß nicht, Schwimmen oder Radfahren unbedingt umzusteigen, weil die Muskulatur halt nochmal einfach eine andere ist. Also die Muskulatur beim Radfahren, klar, sind die Beine, ja, würden jetzt, sagt man, völlig berechtigt, aber wenn man sich anguckt, jetzt welche Muskelgruppen wirklich welchen Anteil an Radfahren und Laufen haben, dann unterscheidet sich das schon sehr deutlich. Lass uns doch ein Mittelding wählen. Wir werden in der Power- und Pace-Gruppe beides haben. Wir haben die Qualifier, die nicht sagen können, jetzt gehe ich mal eine Woche nicht laufen, sondern die müssen auch da irgendwie ein paar Umfänge machen. Und das sieht man ja auch ganz gut. Also vielleicht nehmen wir den Vergleich nochmal. Ich habe eben angesprochen, hier zweite Woche 16 Stunden. Da sind dabei 5,5 Stunden Laufen. Wir machen es jetzt mal in Stunden. Wir können jetzt nicht sagen, wie viele Kilometer natürlich jeder Einzelne läuft. In der dann doch eher ruhigeren Woche sind es dann nur 4 Stunden. Das ist aber jetzt für einen Laufschwerpunkt, ne? Das ist ein 1,5 Stunden Unterschied. Ist jetzt für einen Qualifier vielleicht aber ein Halbmarathon, den er weniger läuft, ne? Also was durchaus im Bereich von 1,5 Stunden, wenn da ein guter Qualifier dabei ist, dann wird das sein, vielleicht sogar, ja gut, Grundlagentempo, ich darf mich nicht zu sehr von Patricks Einheiten gerade lenken lassen, aber ja gut, da wäre ein Halbmarathon auch nicht nur 21 Kilometer, aber das ist was anderes. Genau, und da sind natürlich 1,5 Stunden Unterschiede, macht ja schon dann, keine Ahnung, 15 bis 20 Kilometer für einen Qualifier aus und das ist natürlich jetzt wieder, wenn man an deinen passenden Einwand denkt, ist natürlich wieder ein ordentlicher Impact. So, ne? Und ist dann natürlich so, dass da zumindest schon mal keine höheren Intensitäten oder sowas halt drinstehen. Jetzt haben wir natürlich einen Block gewählt mit einem latenten Laufschwerpunkt. Da ist die Differenz vielleicht auch eher kleiner als normal. Ich würde für den Einzelnen draußen versuchen, also wenn man den Umfang sicherstellen will, dann auf jeden Fall immer darauf achten, dass man sich genügend Erholungsphasen holt. Und logisch ist natürlich, strukturell geht immer über den eigentlichen Trainingsinhalt. Wenn die Schienbeinkante wehtut, dann hat man zu viel gemacht, klar. Und Beweglichkeitstraining, Flexibilität und Co. wichtig. Alternativ gerne auch sowas machen wie, ja, beim Aqua-Joggen fehlt der Impact. Keine Frage, aber das kann durchaus ein probates Mittel sein, um einen guten Mittelweg zu finden zwischen, ich setze ordentlich Sauerstoff um in den Muskelgruppen, die ich da jetzt gerade bewegt haben will, habe aber eben keinen Impact durch im Wasser sein. Könnte zum Beispiel eine gute Möglichkeit sein, wo man sagt, wenn ich jetzt eher anfällig bin für ein paar strukturelle Probleme, dann ersetze ich in einer Ruhewoche oder vielleicht auch in einer Belastungswoche mal einfach 1-2 Einheiten dadurch, dass ich Aquajoggen gehe. Weil da muss man ja auch immer sagen, wie stelle ich Laufumfang sicher? Als allererstes, indem ich gesund bleibe. So, das ist immer das Wichtigste, ne? Also wenn man sich jetzt den Jahresumfang anguckt, dann kann man jetzt wieder hingehen und sagen, naja, ob du jetzt 60 oder 70 Kilometer läufst, eigentlich egal, solange du dauerhaft kontinuierlich laufen kannst. Und da ist ja das Erste, was da einspielt. Du erinnerst dich daran, das habe ich vor 2 Jahren, wann war es, 2017, als wir auf Hawaii dass die Videos gedreht haben zum Thema, wie komme ich eigentlich nach Hawaii, war, glaube ich, meine erste Aussage, die ich getroffen habe, such den guten Physiotherapeuten. Da bleibe ich auch weiter dabei, ne? Also das ist halt, also Training super wichtig, also logisch, aber um Training sicherzustellen, brauche ich halt entweder ein gutes System, was auch ohne auskommt vielleicht, aber wenn ich auf Nummer sicher gehen will, suche ich mir einen guten Physiotherapeuten, der dafür sorgt, dass ich Trainingsumfänge dauerhaft aufrechterhalten kann, ne? Super, also für einen Profi essentiell, 1-2 Mal die Woche, für einen Age-Grouper im Idealfall kann man das einmal die Woche machen, aber so alle paar Wochen würde ich auf jeden Fall jemanden drüber gucken lassen. Genau, wie sind wir auf die Frage gekommen? Ach so, die Regeneration. Der
Regenerationsläufe, ne? Ja. Also erste These, Laufökonomie verbessert sich durch Umfänge.
Genau. Ich will jetzt auch nicht, also ich reiß das, wir machen es mal so, ich reiß das an, weil ich glaube, wir sind auch schon die eine oder andere Minute dabei. Ich reiße Überschriften quasi an, also so, ich sag mal so grob, weil es wird dann eh irgendwie, geht halt in sehr viele verschiedene Richtungen. Auch da, man findet, es gab einen Artikel, ich mache mit Nils gerade 9, der kommt in Print irgendwann, der noch viele Impacts hat. Wir haben auch schon mal irgendwie 7 Tipps zur Laufökonomie bei uns gesammelt, die man nochmal vielleicht sich angucken kann.
Habe ich schon aufgeschrieben,
verlinkt. Ja. Verlinken wir auch, ganz genau. Vielleicht können wir den da in dem Zusammenhang nochmal hervorholen. Wir haben hier auch schon mal einen Artikel drüber gemacht, da ging es auch ein bisschen vermehrt noch so um Lauftechnik und Co., Armeinsatz, vorne kurz, hinten lang und sowas halt, den 2016, 2017 oder so um den Dreh. Wir suchen den raus und ich würde sagen, wenn wir es hinkriegen, packen wir den auf jeden Fall auch noch dabei. Da stehen auch viele Tipps und so weiter dabei, aber ich reiß mal an, also wir haben gesagt, Umfang, ich sage mal so salopp, Umfang ist durch nichts zu ersetzen, ne? Das ist wie Hubraum beim Auto. Haben wir, glaube ich, jetzt ausreichend drüber gesprochen. Mein Tipp immer an alle, einfach Laufkilometer zählen. Und da auch eine sinnvolle Periodisierung reinzubringen. Also sinnvoll ist halt nicht 30, 40, 80, 30. Da ist der Fehler bei den 80, ne? Sondern ganz entspannt steigern, nicht zu schnell, sondern lieber da auf die Kontinuität setzen. Was auf jeden Fall natürlich mit reinspielt, ist halt eben Lauf-ABC. Sicherstellen, dass halt vorne kurz, hinten lang, Kniehub, Armeinsatz, Hüftstreckung und Co. halt funktionieren. Also dass man da halt auch durchaus schaut, dass man hin und wieder mal, also ich finde, für mich fängt Lauf, ich will mir jetzt nicht sagen Lauf ABC, sondern Lauftechnik fängt eigentlich schon damit an, dass ich einen Lauf vielleicht auch sinnvoll vorbereite. Also im Sinne von nicht vom Bürostuhl aufstehen, loslaufen, sondern durchaus hingehen, vielleicht einmal ganz kurz, weiß ich nicht, mit einer Black Roll den Hüftbeuger irgendwie bearbeiten, weil der halt den ganzen Tag in gebeugter Position sitzt und dann sage ich auf einmal so, jetzt gehe ich laufen, streck dich mal. vielleicht kann ich da mit einer Blackroll irgendwie mitarbeiten, dass ich schon mal so die großen Muskelgruppen einmal mal irgendwie in Anführungsstrichen warm gemacht habe oder vorbereitet hat, dass sie jetzt gleich laufen sollen. Dann durchaus auch mal einen kleinen Moment warm laufen, vielleicht so lange, wie die Uhr das GPS-Signal sucht oder so. Das ist immer so mein Paradebeispiel, ne? Wenn das, also so geht es mir immer, an neuer Örtlichkeit oder an anderer Örtlichkeit dauert es immer ein bisschen länger. Das reicht immer, um sich einmal kurz ein bisschen aufzuwärmen und dann auch ruhig auch einmal so klassische so Präaktivierungsübungen zum Beispiel zu machen. Also mal Ausfallschritte zu machen, mal irgendwie das Knie vorne anzuziehen und so weiter und so fort. Und da schon mal so den Dehnungsverkürzungszyklus in seiner Reinstform in Einzelteile zu ersetzen und jeden einzelnen Teil mal kurz eben einmal irgendwie zu lockern oder zu aktivieren, zu mobilisieren und so weiter. So, und dann natürlich den Lauf zu machen. Ich finde es da zum Beispiel für lange Läufe durchaus sinnvoll, auch zwischendurch einfach mal kurz eine 2-minütige Pause einzulegen und das Gleiche, was ich am Anfang gemacht habe, einfach nochmal zu wiederholen, um einfach so aus diesem Trott rauszukommen und ja halt eben nicht mehr diesen vielleicht schon leicht eingesackten Zustand, vielleicht schon leicht verkürzte Schrittlänge und sowas halt zu haben, sondern einmal ganz kurz durchrattern das Programm von vorher und dann weiterlaufen. Man wird feststellen, ja, man ist auf einmal aufrechter, ne? Man kriegt die Hüfte weiter gestreckt und so weiter. Ansonsten natürlich, ja, die klassischen Lauf-ABC-Übungen und so weiter und so fort. Super wichtig, würde ich jetzt einfach sagen, vertagen wir auf an anderer Stelle, wenn wir da jetzt durchgehen, ist auch eh, glaube ich, gesprochenes Wort da nicht ganz so einfach, da sind vielleicht auch Bilder und so dann irgendwie besser.
Du übst schon.
Was ich sehr gut finde, ist in jedem Fall auch eine Abwechslung in der Intensität zu haben. Man muss da dazu sagen, Laufökonomie ist, auch geiler Satz, nicht gleich Laufökonomie, sehr stumpf, sondern man kann halt bei langsamen Geschwindigkeiten, gerade wenn man die gewohnt ist, vielleicht im Grundlagenbereich auch eine besser ausgeprägte Laufökonomie haben, wohingegen man vielleicht bei höheren Intensitäten, die man nicht gewohnt ist, eine schlechtere Ökonomie hat. So, jetzt hat man aber natürlich in einem Triathlon, egal ob es jetzt Marathon hinten drauf, Mitteldistanz hinten, also Halbmarathon hinten drauf oder Zehner hinten drauf oder noch kürzer hinten drauf, natürlich auch unterschiedlichste Belastungsintensitäten. Das heißt, es ist durchaus wichtig, im Training die Laufökonomie auch in allen Belastungsintensitäten mal irgendwie zu schulen. Das heißt, mal Tempoläufe einzustreuen oder, weiß ich nicht, wie gesagt, Supramaximalläufe, wenn man es ganz extrem haben will, bergab mit sehr hoher Geschwindigkeit, ist halt nicht nur gut, um vielleicht eine Sauerstoffnahme auszuprägen, sondern vor allen Dingen auch gut, um gerade so das, was am meisten einzahlt, wahrscheinlich die neuronale Ansteuerung, dass die Muskulatur halt eben auch bei diesen Geschwindigkeiten von der Ansteuerung und Co. auch weiterhin sehr gut funktioniert, um sie ökonomisch zu halten. Also Abwechslung im Laufen macht durchaus Sinn. Gerne ja auch mal, weiß ich nicht, hier, also vielleicht ein stumpfes Beispiel, das in Hamburg zu nennen, aber ich hatte das die Diskussion gestern noch mit den Hügeln, die wir ja dann durchaus irgendwo Richtung Blankenese und so weiter.
Hier am Elbhang, da ist was los.
Genau, ne? Haben. Und ich sag mal, das kann man sich durchaus zunutze machen, dass man da mal berghoch, mal bergunter läuft und so weiter und so fort, um da halt auch unterschiedlichste Intensitäten zu schulen. Ne? Also auch das definitiv eine gute Möglichkeit. Immer guter Bestandteil und findet sich auch schon in dem einen oder anderen Trainingsplan jetzt Power and Pace mäßig wieder ein kurzer Steigerungslauf. Also gerne mal einfach, man muss sich vorstellen, ganz stumpf jetzt gerade, neuronal, ich laufe 1,5 Stunden vor mich hin, laufe immer die gleiche Intensität, weil das ein Grundlagenlauf ist, bin auf flachem Terrain unterwegs, also durchaus irgendwas, was ja kaum großartig Abwechslung bringt und das neuronale System irgendwann sagt, jo, habe ich drauf, kann ich machen, ziehe ich jetzt auch noch 1,5 Stunden durch, danke. Mhm. Wenn ich aber zwischendurch mal einen kurzen Steigerungslauf einbaue, dann sind halt die Muskelgruppen durchaus anders angesprochen, dann ist halt der Impact für die passiven Strukturen durchaus nochmal größer. Ich muss auf jeden Fall, ich kann nicht einfach mit sehr lockerer Körperhaltung da reingehen, sondern ich habe auf jeden Fall gute Spannung im ganzen Körper und deswegen halt gerne hingehen und so einen Steigerungslauf mal so über, weiß nicht, 6 bis 8 Sekunden, also wegen mir auch 50 bis 80 Meter so ungefähr, langsam steigern, hinten raus aber durchaus so, dass man da so bei 80-90% der Maximalgeschwindigkeit rauskommt und dann wieder ganz normal entspannt zurück in den Grundlagenbereich oder was auch immer gerade für eine Intensität anstand, kann man gerne so alle, weiß ich nicht, 10 Minuten durchaus mal einstreuen, muss man jetzt nicht jedes Mal machen, aber gerade so, um aus diesem, ich sage immer so schön, um aus diesem Trott rauszukommen, durchaus ein probates Mittel. Eine Sache, die ich eben angesprochen habe, die ich in dem Zusammenhang nochmal betonen möchte, Stabi- und Athletiktraining. Habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, ne? Oberkörper, als aber auch sowas wie Flexibilität hinterer Oberschenkel, um die Schrittlänge sicherzustellen. Auf jeden Fall eine Sache, die ich immer im Training irgendwie dabei haben sollte. Die ich natürlich gerne, ne, wenn ich da ein Problem habe, in meinem Dehnungsverkürzungszyklus / im Laufen, dann gerne irgendwie da auch den Fokus drauflegen, auf jeden Fall, also auf diese Muskelgruppen, aber natürlich auch zum Beispiel den Oberkörper jetzt gerade nicht vergessen, weil auch der natürlich hinten raus dann irgendwie einsacken kann. Deswegen auch da nochmal ganz klar, Stabi-Athletiktraining steht da nicht nur drin zur Verletzungsprophylaxe oder so, sondern vor allen Dingen auch, um auf die Laufökonomie dann am Ende des Tages einzuzahlen.
Um das mal ganz plastisch darzustellen, ein Athlet Langdistanz hat alles perfekt vorbereitet, Leistungsdiagnostik gemacht, er weiß, wie viel Energie er pro Stunde zuführen muss, wie er sich pacen muss und so weiter, der bricht auf der zweiten Marathonhälfte ein, weil die Statik auf einmal nicht
mehr da ist. Ja, also habe ich auch schon öfter mal, ist ein klassisches Phänomen, sieht man ja auch sehr häufig. Und ich sag mal, wenn ich das Problem häufiger sehe und gerade bei einem Age-Grouper, den habe ich jetzt im Rennen nicht vor mir zum Beispiel, den kann ich mir nicht angucken oder den auch daran erinnern, dass er irgendwie die Hüfte mal strecken soll oder sowas, schon häufiger gemacht, diesen Laufökonomietest zu machen, oben im Labor, dem Kunden zu sagen, bring dein Rad mit und deine Laufschuhe hast du sowieso dabei, aber auch für draußen und mach den Test, geh dann raus, fahr 3 Stunden Rad, mach die K3-Intervalle am Berg, dann läufst du noch 1 Stunde drauf und dann kommst du wieder und wir machen den Test nochmal, um einfach zu gucken, es ist ja immer schön, den im Labor natürlich im ausgeruhten Zustand zu haben, aber auch sich wirklich auch anzugucken, okay, wie ist denn jetzt gerade die Ökonomie unter oder nach Belastung oder mit Vorermüdung, je nachdem, wie man will. Ne? Also super spannend und ist auf jeden Fall bei einigen Leuten definitiv dann meist, also die können auf dem Papier eine tolle Laufökonomie haben, aber ich stelle dann fest, ja, so wie du sagst, ne, nach 1,5 Stunden beim Marathon ist das halt nicht mehr schön und dann muss man sich natürlich auch vorstellen, das ist ja ein Teufelskreis eigentlich, ne? Die Ökonomie wird schlechter, dadurch wird natürlich der Sauerstoffbedarf größer, vielleicht auch der Kohlenhydratverbrauch größer, ich kann die Geschwindigkeit nicht mehr halten, dann wird die noch schlechter und so weiter und so fort. Also natürlich ein fieser Strudel. Ganz klar, deswegen nochmal betonen auf Stabi und Athletik.
Absolut. Ja, also wir waren bei den Punkten Umfänge, Lauf-ABC, Stabi und Athletik.
Genau, und auch, ich hatte noch einen dazwischen, und natürlich auch irgendwie Abwechslung der Intensitäten, ne? Ja, also dass man da so ein bisschen Abwechslung da reinbringt. 3 Tipps kurz angerissen, weil die werden dann schon so speziell, also um das mal einzuordnen, all das, was wir jetzt besprochen haben, macht locker 95-98% des Trainingsinhalts aus. Alles, was jetzt kommt, wäre nur noch so eine Sache, wo man sagen könnte, okay, für den Profi, der jetzt noch die letzten oder den sehr, sehr, sehr ambitionierten Age-Grouper, der jetzt noch die letzten 2% da rausholen will, da gibt es dann noch so, also jetzt haben wir in der Toolbox noch sowas wie plyometrische Übung, also heißt einfach, sehr einfach erklärt, ich nehme diesen Dehnungsverkürzungszyklus, den ich beim Laufen habe, führe den in extremerer Form aus, um halt dadurch für noch mehr Steifigkeit zu sorgen. Ganz einfach gesprochen, ich stelle mich auf eine Parkbank, springe da runter und springe dann wieder ab. Das ist nämlich genau das Gleiche. Also ob ich einen Schritt mache nach vorne oder ob ich von der Parkbank runterspringe oder mich fallen lasse, wenn man so will, mit den Füßen zuerst natürlich, dass diesen Prozess, die Gewichtskraft abfange und da wieder raus beschleunige, ist ja quasi eine Sprungform, dann ist vom Prinzip her genau der gleiche Bewegungsablauf, mit dem Unterschied, dass ich halt nicht einen Schritt mache und von minimaler Höhe aufsetze, sondern halt aus 30 Zentimetern oder 50, wie auch immer, halt auf den Boden aufkomme. Kann man machen, würde ich gerade wirklich keinem empfehlen, der da nicht irgendwie, also erstens natürlich nie nicht aufgewärmt und so weiter und so fort und auch nicht sehr häufig. Ganz ehrlich, Sprungform und Co. finde ich sensationell und richtig gut. Würde ich aber keinem empfehlen, der nicht gerade von sich behaupten kann, dass er jetzt wirklich schon 3 Jahre in Folge über einen absolut kontinuierlichen Umfang inklusive Steigerungen und so schon eine gute Ökonomie hat. Also das mal zur Einordnung. Also einmal gehört, jetzt aber auch eigentlich wieder vergessen. Mhm. Genau das Gleiche mit Maximalkrafttraining oder IK-Training. Also IK, intramuskuläre Koordination. Also Krafttraining im Idealfall an der Freihantel mit so viel Gewicht, wie gerade geht. Vom Prinzip her Ähnliches. Also auch wieder eine sehr extreme Form mit sehr viel Impact auf all die Strukturen, die jetzt gerade beim Laufen auch eine Relevanz haben, als auch vor allen Dingen auf die Muskulatur, die beim Laufen, also eine Kniebeuge kann man sich überlegen, da sind natürlich sehr viele Muskelgruppen mit eingespannt, weil sowieso bei maximaler Last da extrem viel Spannung halt drauf ist auf quasi allen Muskelgruppen und ich gehe da halt hin und versuche zum Beispiel die Ansteuerung in der Muskulatur zu verbessern. Also das ist das Hauptziel von IK-Training, also intramuskuläre Koordination bedeutet vorrangig neuronal die Ansteuerung in der Muskulatur selber zu verbessern, um halt über eine verbesserte Ansteuerung und so weiter und so fort am Ende auch eine bessere Laufökonomie zu haben, weil je mehr Muskulatur ich ansteuere oder je verbesserter ich die ansteuere, desto weniger Sprit in Anführungsstrichen oder Sauerstoff verbrauche ich dann jetzt gerade. Noch viel mehr vergessen als Plyometrics, also jetzt einmal gehört, niemals unter saubere Anleitung, also immer irgendwen, wenn man das probieren will, dann muss man sicherstellen können, dass man eine saubere Kniebeuge kann. Bis man eine saubere Kniebeuge kann, gehen locker Wochen, wenn nicht Monate ins Land. Also auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. oder sehr, sehr komplex, der Übungsablauf. Natürlich ein hohes Risiko irgendwo, deswegen halt die Notwendigkeit, das sauber zu machen, würde ich immer nur auf jeden Fall unter Anleitung machen. Und nochmal, auch da jetzt wieder, ne, nur für Leute, die, wie gesagt, einmal gehört und wieder vergessen. Ja, Punkt 7, den finde ich mal gut, das ist kein Trainingsinhalt, aber den finde ich durchaus wichtig und da würde ich gleich gerne ein Zitat bringen, das nämlich hat gar nichts mit dem Laufen zu tun, sondern da geht es um die passende Radposition. Also ich kann mir vorstellen, ich mache ein Beispiel, ich sitze in meiner Zeitfahrposition, habe vielleicht die Situation, dass mein Hüftwinkel, also quasi Abstand zwischen Oberschenkel und Oberkörper in der Position sehr, sehr eng ist. Und dann ist ja, das ist ja quasi deutlich extremer als mein Bürostuhlbeispiel von eben. Mhm, der Hüftwinkel ist sehr, sehr eng. Und ich sage dem Hüftwinkel dann, mach dich mal auf, du musst jetzt Marathon lang irgendwie das Ding strecken, also genau in die andere Richtung bewegen. Und da ist natürlich auch so, wenn ich den zu eng habe, dann kann das natürlich auch sehr, sehr nachteilig für die Position sein. Zitat an der Stelle, mit Patrick habe ich das erste Mal einen Aerotest gemacht, 2016, glaube ich. Das war, muss irgendwie vor dem 70-3 in Rügen gewesen sein. War es 16, wo er Dritter geworden ist? 16, 17, 18 gewonnen, 19 nicht gewonnen. Genau, 16. Und Patricks erstes Feedback nach Veränderung, also wir haben Bikefitting und Aerotest gemacht und nach Veränderung Sitzposition, sowohl unter biomechanischen Gesichtspunkten als auch unter aerodynamischen Gesichtspunkten, das erste Feedback, was wir damals in der Projektgruppe mit Gebio Meist und Steps gekriegt haben, war halt, geil, ich kann jetzt gerade viel besser laufen. So. Mhm. Und wir haben gedacht, okay, cool, stimmt. Also klar, wir haben vorher dran gedacht, aber es war jetzt nicht unser Fokus, nach diesen 2 Tagen im Labor und auf der Radbahn das Feedback zu geben, ich kann besser laufen, sondern wir hatten gleichzeitig im Kopf, okay, sehr gute Aerodynamikwerte, als aber auch wenig Bewegung am Sattel und so weiter und so fort. Aber dann ist uns erstmal bewusst geworden, ja, für jemanden wie halt Patrick zum Beispiel natürlich elementar wichtig, auch vernünftig am Rad zu sitzen. Und die Sitzposition ist jetzt zum einen wichtig, klar, wenn man an Wettkampf denkt, ne, Hüftwinkel und Co., als aber auch nicht zu viel Wackeln auf dem Sattel, also nicht zu viel Bewegung da, weil das natürlich auch jedes Mal irgendwie was ist, was der Muskulatur nicht gerade zuträglich ist. Aber auch zum Beispiel, nicht vergessen, im Training eine Sitzposition, mit der ich sehr komfortabel bin, um halt auch wenig Schmerzen zu haben, um halt wenig Knieprobleme zu haben, was auch immer, um dann natürlich wieder die Laufumfänge sicherzustellen, halt durchaus was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Also in dem Sinne, das ist kein Trainingsinhalt, also kein trainingsspezifischer Trainingsinhalt jetzt gerade, aber da auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken und so eine gute, komfortable Radposition. Ich rede jetzt nicht von aerodynamisch guten Werten oder so, sondern einfach komfortabel, schmerzfrei, Hüftwinkel nicht zu eng und durchaus so, dass man da nach, im Zweifelsfall auch nach 180 Kilometern absteigt und sagt, alles fein, keine Probleme, ich muss jetzt nicht hier erstmal 10 Minuten mit der Blackroll irgendwie meinen Hüftbeuger aufmachen in der T2, das mache ich natürlich dann nicht. Und ich kann da jetzt gut mit loslaufen, finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja.
So.
Ja.
Frank, jetzt, das muss jetzt auch reichen.
Das heute war jetzt ein halbes Semester Sportwissenschaft.
Ich hoffe, also wenn jetzt noch einer kommt und sagt, das war nicht genug Inhalt, nein, Spaß beiseite. Also ich finde das sehr gut. Es war uns auch wichtig, glaube ich, ganz am Anfang, als wir gesagt haben, wir wollen auch über Inhalte reden. Man kann ja zwischendurch aussteigen oder so wie ich bei einem Podcast auch 7-mal einschlafen, bis man ihn durch hat, so ungefähr.
Ich hoffe nicht bei uns.
Ja, gut, irgendwie auch das, wenn man sich gut damit fühlt und die Informationen am Ende trotzdem mitnimmt, sehr gerne. Ja, also das sollte so ein bisschen was Inhaltliches sein. Wir, wie gesagt, verlinken diverse Stellen, an denen man noch mal ein bisschen was nachlesen kann. Ich glaube, die Bedeutung der Laufökonomie am Ende bis hin zu sehr vielen Minuten auf einen Marathon, die man sparen kann, die ist, glaube ich, deutlich geworden. Mhm. Ich hoffe, wir konnten inhaltlich ja auch irgendwie ein Stück weit zeigen, wie man darauf eingeht. Am Ende, ja, ist ja ganz einfach, man muss ja einfach nur die Power-and-Pace-Pläne mitmachen, dafür sorgen, dass man dabei gesund bleibt. Da ist das natürlich schon mit Umfängen und Co. alles periodisiert und geplant, dass man die auch passend absolviert. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass jeder irgendwie ein bisschen was mitgenommen hat. Gerne Feedback an den gewohnten Stellen. Es gibt die Facebook-Seite oder die Facebook-Gruppe, als aber auch unsere E-Mail-Adresse coach@tri-mag.de. Wenn da irgendwie Feedback ist oder wenn da noch irgendwas grob unklar ist und so weiter. Ja, und ansonsten sage ich danke. Auf den Matthias jetzt gleich.
Nee, ich brauche jetzt Kohlenhydrate.
Okay, alles klar. Dann machen wir das. Sehr gut. Frank, danke. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Björn. Wir hören uns wieder in ungefähr 4 Wochen bei der nächsten Ausgabe von Power and Pace vom Podcast. Die Trainingspläne, wie gesagt, überall jetzt im Print in der Ausgabe 177 zu erwerben oder eben über die Seite trimag.de/Trainingsplan. Da findet ihr alle Links zu sowohl den Februar-Trainingsplänen als auch zu den insgesamt 10 verschiedenen Trainingslagerplänen. Euch da draußen viel Spaß, viel Erfolg beim Training, einen erfolgreichen Februar und wir hören uns wieder im März.
Macht es gut.
Ciao, ciao.